Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin bei Superlevel. Die vierte und hoffentlich letzte Folge unseres großen Jahresrückblicks. Hoffen wir mal, dass wir es in eine Folge über die Bühne bekommen.
Und was ist mit der fünften Jahreszeit?
Das gibt's nicht. Ich bin Franken, okay. Und Bayern kennt man sowas. Ja, Franken gibt's sogar, Fasching leider. Aber anderes Thema. Ich habe echt ein bisschen Respekt jetzt, wenn ich mir die Liste angucke, was da drin steht, weil also mir ging es tatsächlich dieses Jahr so, dass klar, der Herbst ist immer voll und das ist ja auch so ein bekanntes Problem, dass halt einfach so Oktober, November, da kommen extrem viel Neuheiten raus. Aber dieses Jahr habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, war es noch extremer, als ich es in den letzten Jahren gewohnt war. Ging das nur mir so oder hattet ihr auch einfach das Gefühl, dass dieses Jahr wirklich alles unterging?
Doch, ich hatte, also wir haben hier schon ganz schön sortiert. Müssen wir dazu sagen, ne? Das, was wir angesprochen haben und das, was wir jetzt in diesen offiziellen Listen stehen haben, sozusagen, die uns hier begleitet während der Podcast, wenn wir nicht völlig die Orientierung verlieren, ist ja schon sozusagen unsere persönliche Creme de la Creme. Aber die Anzahl der Veröffentlichungen und generell die allgemeine Grundqualität dieser Veröffentlichung, also das Niveau, ist irgendwie so gestiegen, dass man zumal jetzt vor allen Dingen jetzt in Quartal 4 ab Oktober bis Dezember überhaupt nicht wusste, wohin man seine Zeit stecken sollte. Und als täglich sendender Spiele-Podcast sind wir da ganz besonders Bedrängnis geraten, weil wir uns vor Themen überhaupt gar nicht retten konnten.
Ja, das ist ja eigentlich positiv.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Was ich so krass finde, dass wir selbst als Format, was werktäglich sendet, haben wir es nicht geschafft, alle Spiele, die im Herbst rauskommen, unterzukriegen. Es war einfach nicht möglich. Also, um nur mal ein Beispiel zu bekommen, keiner von uns hat es bis jetzt geschafft, Dragon Age Inquisition zum Beispiel zu spielen. Mhm. Auch nur, geschweige denn mal, die schimmernde Disc ins Laufwerk zu legen. es liegt hier und strahlt mich an und ich hoffe, dass ich in den Winterferien da irgendwie noch dazu komme, weil ich sehr viel Spaß dran habe. Aber das war zum Beispiel eins der Spiele, wo ich ganz konkret gesagt habe, okay, das kriege ich einfach zeitlich nicht unter, das stelle ich hinten an, dann kommt es halt leider nicht im Podcast vor. Das muss dann irgendwie auf dem Januar, dann werden wir das gleiche Phänomen haben, wie wir in der ersten Folge haben, dass wir merken, im Januar haben wir ganz viele Spiele gespielt von den Sachen, die eigentlich erst im November, Dezember rausgekommen sind. Also Dragon Age, tut mir leid, du musst auf nächstes Jahr warten.
Ja gut, aber ich glaube, das ist auch okay, weil es geht ja sicherlich vielen Hörern auch so, dass die halt jetzt sagen, ich habe jetzt gar nicht Zeit gehabt, das da alles zu spielen und ich habe das jetzt erstmal entweder mir auf den Pile of Shame gelegt oder sogar gewartet, ob ich es dann mir einfach mal im Januar hole, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Aber ja, dann lass uns mal thematisch einsteigen und wir steigen für mich persönlich und ich weiß, dass es Micha sicherlich ähnlich geht, gleich mit dem Knüller ein, also mit dem Highlight für diese Folge, nämlich mit Alien Isolation im Oktober und ich nehme es gleich vorweg, mein Game of the Year. Ich habe es damals,
Knüller.
Ja, ich habe es damals ja schon angedeutet in der Folge und habe mir gesagt, okay. Klar, man soll das Spielejahr nicht vor dem Abend loben. Wer weiß, was da noch kommt. Aber es hat sich bewahrheitet. Es kam nichts, was mich derartig begeistert hat wie Alien Isolation. Ein hervorragendes, hervorragendes, hervorragendes Spiel und für mich dieses Jahr unerreicht.
Also wir haben einen sehr, sehr ausführlichen Podcast dazu gemacht. Deswegen kürze ich es jetzt aufgrund der gigantischen Menge an Spielen, die wir noch vor uns haben, ein bisschen ab. Es ist ein scheiß geiles Horrorspiel. Was mich persönlich auch überrascht hat, weil ich eigentlich ursprünglich ja sogar in den ganzen Vorschau Cast, Gamescom, bla, ja auch immer gesagt habe, so, ja, das Alien ist ja eigentlich ein bisschen langweilig so und ich kann mir nicht vorstellen, dass es gruselig ist. Es ist das totale Gegenteil eingetreten. Ich fand's super spannend, extrem gut designt in Bezug auf das Horror-Genre. Also es hat ja sehr viele Leute auch geprägt, weil es sehr, sehr stealthy war und weil es sehr, sehr Survival-Horror war, fand ich aber absolut fantastisch. Dass das Alien unberechenbar war, super Ding. Geiles, auch generell super integriert in diese ganze Alien, in das Alien-Universum. Also wer Alien-Fan ist und die Filme auch sehr gerne gesehen hat, der wird sich da extrem pudelwohl finden. Es ist, glaube ich, auch Kanon alles, ne, wenn ich mich das nicht täuscht. Also es passt sogar in diese ganze Mythologie rein. Und nachts im Dunkeln mit Kopfhörern, Sounddesign ist super, wäre es gut. Also ich würde fast sagen, dass es dieses Jahr auch das beeindruckendste, also aus technischer Sicht das beeindruckendste Sounddesign generell war. Weil einfach dieses Spiel, es klingt halt auch hervorragend. Und Also ich kann es auch nur angeschränkt empfehlen. Von allen Spielen, die dieses Jahr gekommen sind, auf jeden Fall unter meinen 3 Lieblingsspielen.
Ganz dick. Auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich das Game of the Year mit der niedrigsten Metacritic-Wertung. ja. Weil das war ein komische Sache dieses Jahr, dass dieses Spiel sehr, sehr schlecht, also schlecht ist sicherlich übertrieben, aber teilweise sehr niedrige Testwertung bekommen hat. Also sprich teilweise bis auf 6 von 10 oder sowas runter. Und was mir sich nicht erschließen kann, gibt sicherlich Erklärungen dazu. Vielleicht an der Stelle auch nochmal den Verweis. Wir hatten da auch einen Erklärungspodcast, einen Brunch-Podcast, wo wir dann irgendwie mit dem Markus Schwertl geredet haben und mit der Petra Fröhlich von PC Games und der Markus natürlich hier von IDG, unser Haus- und Hofverlag, unser inoffizieller. die auch mal drüber geredet haben, okay, wie kommen denn so Testwertungen zustande? Was bedeutet das Zeitdruck? Was bedeutet das online-mäßig? Also immer so als Brunch-Thema. Das Spieletester-Dilemma, so hieß es, glaube ich.
Genau. Folge 1132 wollte ich nämlich auch kurz sagen, eine sehr, sehr schöne Folge, die mir vor allem auch sehr viel Spaß zum Zuhören macht. Eins der Highlights dieses Jahr für mich war ja vor allem, dass wir diese Brunch-Folgen machen können, indem wir die Tausender-Grenze bei Patreon durchschritten haben. Und ich genieße es so sehr, wenn ich mich an einem Sonntag zurücklegen kann und ich kann zum Beispiel dir, Daniel, zuhören, wie du mit Markus und Petra über Alien redest. Ganz, ganz großartig. Vielen Dank an der Stelle und es macht einfach wahnsinnig Spaß, auch diese Metathemen zu besprechen. Und Le Brunch wollte ich da eben anführen. An der Stelle war eine der coolsten Folgen mit dem Spieletester-Dilemma, weil einfach auch da so Einblicke dann kommen, die man halt sonst so nicht unbedingt mitkriegt. Fand ich sehr schön. War ein Lob an dich, Daniel.
Das war jetzt so, es hat so gebritzelt in der Luft. Ich habe gedacht, jetzt kommt gleich der Antrag oder so.
Now kiss, ja. ich finde das völlig auch eine coole Sache, weil man sich halt einfach diesen Brunch irgendwie Themen angehen kann. Aber da reden wir dann ganz am Ende nochmal drüber, weil wir auch über unsere eigenen persönlichen Highlights vielleicht reden. Also wie gesagt, zu Alien braucht man nicht sagen. Bestes Spiel dieses Jahr, Punkt. Von was Gameplay, was Werkstreue angeht, also sprich, wie es in dem Alien-Universum verortet ist, Grafik, Sounddesign. Also Sounddesign, glaube ich, Michael, wirst du mir zustimmen. Da war nichts dieses Jahr besser.
Ja.
Gameplay kann man vielleicht streiten. Ich glaube, der nächste Titel ist bei dir auch wahrscheinlich auch ganz, ganz oben auf deiner Best-of-2014-Liste, oder?
Boah, Sunset Overdrive. Also wenn man mich jetzt zwingen würde, wenn man mir jetzt eine Pistole an den Kopf hält und sagt, sag dein Lieblingsspiel, dann würde ich wahrscheinlich Sunset Overdrive sagen, weil das so zu 200% meinen Nerv getroffen hat und weil es auch einfach komplett überraschend anders war. Haben wir auch einen sehr langen Cast drüber gemacht, dann auch lang und breit darüber gesprochen, warum es das so gut gefallen hat. So in der Kurzform war das für mich so etwas wie eine Wiederkehr in dieses schöne Dreamcast-Universum von früher mit Jet Set Radio und den ganzen anderen bunten Spielen. Und das war wirklich etwas, was ich vermisst habe. Also in einem Jahr, gerade dieses, wenn ich jetzt diese Liste noch vor Augen habe, ist ja alles sehr, sehr ernst und düster und ein bisschen gritty so. Und
bis auf die Wii U.
Genau, bis auf die Wii U-Sachen natürlich. Und das ist jetzt nichts, was ich jetzt unbedingt kritisieren würde, weil das gefällt mir ja auch ganz gut. Also ich habe ja auch eingangs gesagt, dass mir so Sachen wie Final Fantasy sie da in den Returns gut gefahren haben, weil es Weltuntergangsstimmung ist und so, ist cool. Aber Sunset Overdrive hat ja genau diese Apokalypse-Geschichten auf so eine lustige Art und auch so freudige, videospielige Art interpretiert, dass es mir eine Mordsgaudi war. Und ich habe wirklich 4 Tage lang am Stück dieses Spiel gespielt. Also jetzt nicht ohne Unterbrechung, aber wirklich jeden Abend sehr, sehr viel Zeit investiert, weil ich so riesen Spaß damit hatte. Und es spielt sich fantastisch, es klingt fantastisch, es ist unheimlich witzig, es hat einen sehr, sehr coolen Meta-Humor. Und hab dazu sogar ein paar menschliche Töne drin entdecken können, die ich auch nicht erwartet hätte. Also mein absoluter Favorit ist ja. Bam! Da kann man natürlich auch nichts mehr sagen.
Ja, also von dem Quartal war es, glaube ich, auf jeden Fall auch mein Favorit, weil ich hatte mich sehr darauf gefreut, als es angekündigt wurde und dachte mir so, okay, das ist definitiv der Xbox One Kaufgrund, war für mich, wir haben es ja auch im Podcast mal so benannt, der inoffizielle Dreamcast 2 Launch-Titel. Mhm. Und es hat genau diese Erwartungen erfüllt. Also es hatte schon auch so ein paar dass man, ja, wie soll ich sagen, ich habe es mal so betitelt, es ist das videospieligste Spiel, was ich, glaube ich, dieses Jahr gespielt habe. Und es ist dann auch mal gut mit diesen Open-World-Mechaniken, aber das so wie das dieses Spiel verpackt hat und gerade mit diesem Durchbrechen der vierten Wand, mit diesem sehr starken Humor, mit dieser Meta-Ebene auch, mit diesen Zitaten, mit diesen Popkultur-Zitaten. Man muss schon auch so ein bisschen so ein Fable dafür haben, dass man es halt lustig findet, wenn der jetzt als Michael Jackson Thriller-Video zitiert in einer Sterbesequenz. Mhm. Ja. Das kann man lustig finden, das kann man auch total albern finden, wenn man aber auf diesen Art von Humor steht und diese Videospielmechaniken als solches auch irgendwie zelebrieren kann, dann ist es ein perfektes Spiel. Aber es hat jetzt nicht gerade den Innovationspreis des Jahres verdient oder so.
Nö,
da gab es sicherlich Spiele, die da ein paar Schritte weitergegangen sind.
Es ist aber auch jetzt nicht leider, also dieser Mut zu dieser Ausgeflipptheit wurde leider nicht besonders prämiert. Also es gibt keine offiziellen Zahlen bisher. Wahrscheinlich werden die auch erst nächstes Jahr auftauchen. Aber Leute, die so Einsicht in Verkaufszahlen haben, haben schon gesagt, dass die Zahlen eher schlecht waren. Aber das ist eigentlich auch wieder sehr traurig.
Es kam auch zu einer Zeit, wo die Xbox erst so anfing aufzuholen. Das hat sich jetzt ja in diesem im letzten Quartal nochmal gehörig geändert, weil sie mit einigen Preisreduzierungen und Angeboten und Bundles auch gearbeitet haben. Aber Sunset Overdrive war ja zu Beginn des Quartals. Da hatte eigentlich so gut wie keiner eine Xbox One gefühlt und war vielleicht jetzt auch so ein bisschen dem Release-Zeitfenster geschuldet.
Also ich hoffe, dass es dann...
Als HD-Version wird sich dann verkaufen.
Ich hoffe, dass es dann später dann nochmal zu Ruhm gelangen wird, den es meiner Meinung nach sehr, sehr verdient hat.
Kam aber nicht bei jedermann gut an, ne? Ich habe bezeichnenderweise erst vor wenigen Tagen die Edge-Review gelesen, also die britische Edge, der ich normalerweise immer sehr großes Vertrauen entgegenbringe, was sowas angeht. Und die haben das relativ, nicht abgebürstet, wäre vielleicht ein bisschen krass formuliert, aber zumindest eine relativ verhaltene Wertung gegeben und haben halt auch so gesagt, naja, dieses Spiel wirkt halt so, der Humor wirkt so gewollt witzig und das Ganze wirkt halt alles so, wie wenn halt BWLer in der Runde zusammensitzen und halt ein Punk-Spiel designen. Und,
ja, aber das konnte ich nicht nachvollziehen.
Ja, ich konnte es auch nicht nachvollziehen. Bei mir hatte Humor auch gezündet. Aber das war halt nur so der, was die angesprochen haben. Und gerade noch ganz kurz zu der PS4 versus Xbox One Sache. Kam nicht jetzt erst jüngst oder sogar vor wenigen Tagen jetzt gerade die News raus, dass die PS4 in Deutschland irgendwie um den Faktor 5 vorne liegt oder so, was Verkäufe jetzt nur mit der Xbox One im Vergleich angeht? Also von viel aufholen kann man jetzt eigentlich nicht sprechen.
Was, die Xbox One hat 5-mal mehr?
Nee, die PS4.
Ja, eben, du hast gerade andersrum gesagt.
Nee, hab ich nicht.
Also ich habe eine Meldung gelesen. Doch, hast du. Wir spulen zurück.
Gut, dass das nicht aufgezeichnet wird hier.
Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe nur gelesen, dass Microsoft sich jetzt eben sehr gefeiert hat, weil sie einmal jetzt zum ersten Mal...
Das ist natürlich ein Beweis. Wenn Microsoft sich feiert, dann...
In UK gab es einen Monat jetzt, ich glaube, der November war es, das Vorweihnachtsgeschäft hat die Xbox One besser abgeschnitten in diesem Monat als die PS4. Was ja auch nicht viel aussagt, aber das war jetzt zumindest so, dass sie die Kehrtwende ist eingeleitet, war so das Fazit, dass es die Xbox irgendwie noch geschafft hat, noch genügend Konsolen jetzt zum Jahresende verkauft zu kriegen, um den Abstand zu verringern, aber um genaue Zahlen habe ich mich da jetzt nicht gekümmert. Weiß ich nicht.
Schweigen. Nee, ich gucke gerade nach, ob ich da irgendwas finden kann, aber... Na gut, vielleicht habe ich mir das auch noch eingebildet. Vielleicht war das nur mein Wishful Thinking, dass die das... aber auf jeden Fall...
Aber ja, es kam auf jeden Fall nicht bei jedem gut an.
Genau.
Ist auf jeden Fall ist eine sehr subjektive Sache bei diesem Spiel extrem.
Dann ein weiteres Spiel, was wir ausgelassen haben, ne?
Wie meinst du?
Podcast-mäßig.
Was jetzt kommt?
Nee,
Lords of the Fallen, ja.
Lords of the Fallen, ja. Oh, das habe ich jetzt... Also ich habe es jetzt erst kürzlich angefangen zu spielen. Mich rockt das total weg. Ich finde das, ich ärgere mich ein bisschen, dass wir da nicht drüber geredet haben in dem Podcast. Ja, kommt, erholen wir nach nächstes Jahr, weil es hat es echt verdient. Das ist ein für viele, also ich weiß nicht, es ist ja gleichzeitig Lob und gleichzeitig ein irgendwie auch verschrien als Dark Souls Kopie, was sicherlich auch nicht ganz von der Wand anzuweisen ist. Ich finde das Wort Kopie immer sehr schlimm. Also man sollte eigentlich eher sagen, dass es sich sehr stark an Dark Souls orientiert und sich davon inspiriert hat, was ich cool finde, weil Dark Souls hat natürlich eine große Fangemeinde und ist halt ein interessantes Spielkonzept, was eine ganz bestimmte Gruppe von Spielern anspricht. Lords of the Fallen zieht so ein bisschen auf diese Leute ab, ist nicht ganz so brutal schwer, aber geht schon in die Richtung. Man muss schon relativ behutsam vorgehen. Und als ich es eingelegt habe, was für eine Atmosphäre-Granate. Dieses Spiel baut so direkt am 5 Anfang...
5 Mark in die GameStar-Wortspielkasse.
Es ist wirklich, ja, das Phrasenfrei wird fett, ne? Die werden, also es ist wirklich.
Aber GameStar Wortspielkasse wäre aber Atmosphärenbrett.
Atmosphäre.
Nicht Atmosphärengranate. Ne? Grafikbrett.
Ja. Boah, aber es spricht mich total an. Komisch ist, ich glaube, ich werde mir das aufbewahren, alles, die Lobpreisung über dieses Spiel. Aber das Seltsame ist, dass ich am Anfang, als ich gespielt habe, mich seltsamerweise, obwohl das Szenario ein komplett anderes ist und das gar nicht in Asien oder so spielt, sondern eher so in nordländischen Gegenden, mich voll an das erste Onimusha so erinnert hat. Von dem Pacing und von der Stimmung und auch in der Art und Weise, wie die Gegnerformationen aufgebaut sind. Weil auch da bei Onimusha damals, vielleicht wer sich erinnert, die Kreaturen alle sehr langsam waren und man auch sehr behutsam vorgehen musste. Man konnte sich einfach so reinbrezeln und einfach alles wegschmettern. Und mich sehr angenehm daran erinnert. Und ich mag halt einfach sehr, wie Deck 13 die Geschichte erzählt und dich da so in dieses Universum reinholt. Also,
ja, wobei es sehr viel, also können wir im Podcast dann ausführlich machen, aber es ist ja nicht sehr viel Story, die erzählt wird, sondern es ist einfach durch die Atmosphäre, durch die Kulissen.
Ja, genau,
das meine ich auch. Wird so ein bisschen indirekt erzählt, in was von der Welt man sich befindet, aber es ist jetzt keine tolle Story.
Nein, das ist kein Shakespeare-Drama oder so. Ne? Also das muss man natürlich sagen, aber das ist halt genauso
wie bei Dark Souls. Die Atmosphäre ist super. Absolut.
Genau, also deswegen, da ist halt auch die Parallele zu Dark Souls. Bei Dark Souls ist ja die eigentliche Kerngeschichte, der eigentliche Plot, ja auch nicht so spannend, aber es ist halt eben die Welt drumherum. Das ist halt das, was die Architektur dir erzählt, das, was die alten Gegenden dir so erzählen, was diese ganze Stimmung so mitbringt, diese ganze Welt. Und das ist halt, das finde ich, ist eine Riesenstärke eigentlich bei der Zufall. Und ich finde genau, sehr viele Spiele funktionieren ja auch oder sehr viele Geschichten generell funktionieren ja auch auf die Weise sehr gut, weil sie halt so dieses Bioshock-Prinzip im Prinzip haben. Du kommst ja auch in eine Welt rein und der Protagonist muss nichts anderes machen, als da rauskommen. Aber das, was er streift und das, was er berührt in dieser Welt und mit dem er so zu tun hat und was er so erfährt, das macht ja eigentlich so das Ganze erst lebendig und interessant. So, und bei Lords of the Fallen sehe ich solche Dinge halt auch durchaus, auch wenn du nicht immer mit der Nase so drauf hingewiesen wirst. Und das finde ich gut. Also es lohnt sich total, bei Lords of the Fallen in der Halle stehen zu bleiben, sich einfach mal in Ruhe alles anzusehen und wirken zu lassen. Und das erzählt allein schon eine Geschichte. Und das finde ich super.
Und ganz witzig, dass du Deck 13 sagst, weil das ist ja eigentlich Deck 13. Die kommen ja aus Frankfurt. Ja, so, also
stimmt.
Ja. Von wegen auch mal wieder ein deutsches Produkt, was ich im AAA-Weltmarkt messen kann. Kommt ja nicht allzu häufig vor, aber...
Ja, und messen lassen kann. Also Lords of the Fallen ist auf der gleichen Niveau-Level, was die Produktion und Polish angeht, wie ein Dark Souls 2 oder so. Also steht dem im nichts nach, wenn man es einlegt, denkt man, wie gesagt, man ist ja sogar sofort zu Hause, wenn man diese Spiele gespielt hat, weil die Tastenbelegung genau die gleiche ist. Und es fällt dann überhaupt nicht auf, dass das jetzt ein kleineres Team oder sowas gewesen sein könnte. Es ist ein sehr hochproduziertes Spiel. Tolle Atmosphäre. Das Einzige, was mich eben daran gehindert hat, tiefer einzutauchen, ist, dass es mir dann doch zu nah... Also ich hätte mir das gewünscht, wie du gesagt hast, dass es ein Dark Souls für weniger hartgesottene Menschen ist. Weil ich gerne in die Atmosphäre von so einem Dark Souls eintauchen würde. Deswegen habe ich mir Lords of the Fallen angeschaut und auf der Gamescom auch gedacht, geil, das ist ja genau für mich. Die sagen alle, das soll nicht so schwer sein. Aber die Art und Weise, wie du dieses Spiel spielen musst, ist halt genau gleich. Also du musst so dermaßen vorsichtig vorgehen. Du verlierst auch wieder alles, wenn du irgendwie stirbst. Dann hängt deine Seele da irgendwo neben dem Boss rum. Und wenn du da wieder auf den Deckel kriegst, ist es halt wieder weg. Also so dieses sehr, sehr vorsichtig Randtasten erkunden und dieser Fokus auf diese langsamen Kämpfe, das spricht schon genau die Leute an, die auch Dark Souls 2 lieben. Und wenn dir das auch nicht gefallen hat, dann wirst du auch mit Lords of the Fallen nicht so wirklich warm werden.
Ja, das ist halt nur immer so schade, dass also so funktioniert aber leider irgendwie die ganze Spielpresse und auch so die Wahrnehmung natürlich bei Spielern, dass dann immer so diese Vergleiche stattfinden und wie oft man immer Klon und Kopie hört und so, das finde ich immer schade.
Dann können wir ja vielleicht an der Stelle mal gleich was vorziehen, was eigentlich als Shred in der Liste drin steht, was ja auch immer als Assassin's Creed-Klon kritisiert wurde, nämlich Middle-Earth, Shadow of Mordor, wo ich sagen muss, hat mich nicht gestört, dass das ein Klon war, weil das war lieber gut geklont als schlecht selbst gemacht, oder wie der Spruch geht. Und da muss ich sagen, da hat mich das Middle-Earth of Sherlock
Sherlock.
Middle-Earth hat mich da überhaupt nicht gestört, dass sie einfach funktionierende Elemente aus anderen Spielen genommen haben und die zu einer schönen neuen Mischung zusammengekocht haben. Also sprich, das Kampfsystem aus den Batman Arkham-Spielen, das Open-World-Konzept, sage ich jetzt mal, mit dem Türme freischalten und hochklettern und oben rumklettern und verdeckt assassinieren und so aus Assassin's Creed. und noch so ein paar andere Elemente, die sie halt übernommen haben, spielen, fand ich eine super coole Mischung. Und dieses, wie hieß das System, was sie so groß bepriesen haben?
Nemesis-System.
Ja. Was immer wieder kommt, wie toll das wäre. Ich habe das immer noch nicht verstanden, was daran jetzt so toll sein soll, dass sich halt die Figur merkt. Und dass du, wenn du schon einmal gegen die Figur gekämpft hast, klar, schon cool, dass der dann halt irgendwie genau an der Stelle vielleicht eine Narbe hat und so. Aber war jetzt auch nicht was, wo ich gesagt hätte, wow, das ist ja wirklich seiner Zeit irgendwie 10 Jahre voraus.
Du hast jetzt so viele Themen angesprochen. Also A, klar, es hat viele Elemente aufgegriffen, finde ich auch nicht schlimm, wenn es genügend eigene Sachen damit macht, weißt du? Also wenn es jetzt ein dunkler Rächer gewesen wäre mit einem schwarzen Umhang, der Katzenohren anstatt Fledermausohren hat, dann würde ich sagen, ist es halt ein Klon. Aber wenn es so viele eigene Elemente mit reinbringt, die in diese Welt auch einfach reinpassen, nämlich in diese Mittelerde, die aber nicht fokussiert ist auf einem der Hauptcharakter der Bücher, sondern eine eigene Geschichte erzählt, dann ist das natürlich eine super Sache, weil die Elemente dann in sich auch ineinandergreifend wieder eine andere Dynamik erzeugen als bei einem Assassin's Creed oder bei einem Batman. Also ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit Mordor und dieses Nemesis-System war so das Sahnehäubchen oben drauf. Also es war mir fast ein bisschen zu sehr im Vordergrund gerückt, was so diese Vorberichterstattung anging und überhaupt die ganzen Berichte darüber. Aber innerhalb des Spiels ist dieses Nemesis-System schon also es sorgt für sehr schöne Genugtuungsmomente oder eben auch so Situationen, die halt daraufhin entstehen, die, wenn man unter die Oberfläche guckt und sich genau anschaut, was da eigentlich passiert mit dem Nemesis-System, dann ist es keine Magie. Aber innerhalb des Spiels funktionieren sie dann wieder, weil du halt in dieser Welt dann auch die Tage verbringst und diese Rache-Momente, wenn dann einer da wieder kommt und dir so einen persönlichen Spruch um die Ohren haut, ist schon cooler, als wenn es einfach nur ein namenloser, jetzt darf ich es nicht wieder falsch sagen, was sind das?
Hä?
Die Viecher? Ich habe es letztes Mal falsch gesagt im Podcast. Das sind keine Uruks, genau, ich habe Ork gesagt letztes Mal. Wenn diese Uruks dir persönlich irgendwie dann so was sagen, das hat schon ein paar coole Momente, kann schon gut funktionieren. Aber jetzt wirklich hier die Revolution der Next-Gen-Systeme hat es dadurch jetzt auch nicht hervorgerufen, definitiv nicht.
Ich habe es leider noch nicht gespielt, ich kann gar nichts dazu sagen. Ich weiß nur, dass es cool aussieht.
Apropos cool aussehen, ich glaube, wir haben es, glaube ich, alle nicht gespielt, aber man muss, glaube ich, eine große Warnung vor den Last-Gen-Versionen da aussprechen, weil die sollen wohl technisch unter aller Katastrophe sein. Habe ich zumindest in vielen Tests gehört und gesehen im Internet. Deswegen, da bitte kann man nicht sagen, ja gut, wenn man halt nicht die Wahl hat, dann nimmt man halt das, was man irgendwie am liebsten spielt, sondern da muss man wohl wirklich zur Next-Gen-Version greifen, weil sonst ist es wohl unspielbar.
Hm.
Gut, nächstes Thema, D4, Dark Dreams Don't Die, war ein Xbox One Exklusivspiel, wenn mich nicht alles täuscht. Und was glaube ich, nur du irgendwie wirklich gespielt hast, oder Micha?
Wo wir auch keinen Podcast zu haben.
Ja, noch nicht, weil ich es immer noch nicht geschafft habe.
Mensch, ich merke gerade, dass ich mehr als 3 Lieblingsspiele dieses Jahr habe. Es passt einfach nicht in diese Top, man sagt ja immer Top 3, passt einfach nicht rein, weil D4 habe ich so geliebt. Das ist so großartig. Ist ein Episodenspiel, so im Sinne von den ganzen Telltale-Klamotten, auch ähnlich angelegt. Es ist halt noch nicht so richtig klar, ob es davon jetzt weitere Episoden gibt, was mich ein bisschen traurig stimmt, weil die wollten jetzt erstmal mit der ersten gucken, ob das gut ankommt und ob die das sich auch, ob die nächsten Folgen halt auch alle finanzieren können. Ist aber, gefiel mir deshalb so gut, weil das ist ein Spiel von Sphere. Jetzt frag mich nicht, wie er mit bürgerlichen Namen heißt, aber der Typ, der Deadly Premonition gemacht hat. Und Deadly Premonition habe ich auch so geliebt. Das war ja dieses Spiel, was ja die Leute extrem gespalten hat, wo das technisch auch nicht besonders gut war, weil es eigentlich ein altes PS2-Spiel war, was dann trotzdem noch für die 360 gemacht wurde und später dann auch für PS3. Was aber einfach sehr, sehr stark, genau, diese Melodie. Also was hat...
Entschuldigung.
Das hat einfach sehr, sehr von diesen Twin Peaks Charakter geliebt. Also im Prinzip war es die Videospielinterpretation von David Lynch's Twin Peaks. Und diese, ich sag mal, Quirkiness, dieses Verrückte, dieses Durchgedrehte, das hast du alles irgendwie auch in D4 gefunden. Das wurde da aber alles eingebettet in eine Film-Noir Krimi-Geschichte mit ein paar extrem verrückten Einfällen. Und das Tolle an diesem Ding ist, es lebt auch einfach von seinen Figuren. Figuren, wo du am Anfang immer denkst, das sind ja die totalen Freaks und das ist bestimmt einfach nur eine reine Freakshow und die sind nur so verrückt zum reinen Selbstzweck. Aber dann spielt man immer ein bisschen weiter und führt mehr und mehr Gespräche und hat immer mehr und mehr Handlung da drin und merkt, dass die alle immer so eine ganz natürliche menschliche Komponente haben, die unter all diesem ganzen Wahnsinn versteckt ist. Und ich konnte, also um es mal kurz abzukürzen, die vor, obwohl es so verrückt aussieht, obwohl es Comic-Look war, obwohl es von vornherein nicht so aus, als würde man das ernst nehmen können, hat mir innerhalb von 10 Minuten sehr viel mehr Spaß gemacht und sehr viel mehr Charme auf mich versprüht als Heavy Rain und Beyond zusammen.
Was ist das denn für ein Genre? Das ist mir irgendwie ganz klar
geworden. Genau dasselbe. Also auch dieses aus interaktiver Film.
Okay.
Mit so ein paar, also das Coole ist, das hatte auch so eine ziemlich coole Kinect-Steuerung, wo ich auch nicht gedacht hätte, dass es funktioniert. Also es ist halt ein Xbox One-Titel und man kann es auch mit dem Pad spielen, aber kleiner Tipp, man hat wirklich mehr davon, wenn man es mit Kinect spielt. Die Steuerung ist nicht besonders aufwendig von den Körperbewegungen. Man kann es auch ganz bequem im Sitzen spielen, auf der Couch. Aber du, gerade weil du als Ermittler unterwegs bist, hast du halt auch immer so Aktionen drin wie fass jetzt diesen Gegenstand an oder untersuch das hier und du blätterst so durch Akten durch und sowas alles. Und irgendwann, mich hat das ein bisschen stärker in dieses Spiel halt auch reingeholt und die machen auch so witzige Sachen mit dem Kinect. Zum Beispiel, dass du, irgendwann hat der Charakter in so einer Szene plötzlich ein Megafon in der Hand und dann musst du irgendwas rufen, damit der Charakter im Spiel halt auch was schreit. Und solche Klamotten. Also sehr, sehr lustig. Hat mir sehr, sehr gefallen.
Okay, kommt aber auch noch ein
Podcast. Podcast folgt.
Ja. Ja. Also Podcast folgt. Manu ist mir da noch Spielzeit schuldig. Der wollte es die ganze Zeit spielen.
Ja, es war ja so viel, haben wir ja schon angesprochen. Ja, ja. Das war dann eins der Spiele, wo ich dachte, ja, okay, ja. Heute nicht, morgen. Ja.
So ging es mir zum Beispiel bei dem nächsten Titel, The Evil Within, habe ich mich eigentlich im Vorfeld groß drauf gefreut. Aber war so eins, wo ich einfach für mich persönlich mir dann eingestehen musste, okay, das schaffst du einfach nicht mehr. Es ist so viel. Ja, und es so, kommt jetzt auch noch, wenn man jetzt, also die sehe ich jetzt natürlich schon auf der Liste, ist natürlich jetzt doof, die Hörer wissen noch nicht, was da kommt, aber da kommen noch so viele Spiele, die auch sehr viel Zeit fressen. Und da habe ich mir einfach gedacht, okay, das bringt jetzt nichts, das musst du jetzt einfach irgendwie aufheben. Und das werde ich aber jetzt mal über die Feiertage spielen. Es liegt schon hier bereit und ich freue mich da auch sehr drauf, weil es ist halt Survival Horror und ich fand es aber ganz.
Passt ja auch zu Weihnachten,
der genau, Schwiegermutter eben.
Within ist ja.
aber ich fand es ganz witzig, weil Micha, du im Cast damals gesagt hast, es ist im Prinzip so eine Art Best-of-Horror-Klischee, was da irgendwie in dieses Spiel reingebaut wurde. Und das fand ich. Klang für mich reizvoller, als es irgendwie, glaube ich, du gemeint hast im Cast damals. Du hast es ja eher so ein bisschen negativ gemeint, ne?
Ja, ich war, ich fand Evil Within zwar auch sehr unterhaltsam, aber war am Ende dann doch ein bisschen enttäuscht, dass es so nach dem Bilderbuch konstruiert worden ist. Gerade so, was diese Horror-Klischees betrifft, du triffst auch wirklich alles. Also wenn man Alien Isolation unmittelbar davor gespielt hat, was ja wirklich sehr, sehr bewusst mit seinem Universum umgeht und auf vor allen Dingen innerhalb seines Rahmens absolut plausibel wirkt. Also da hast du nie Elemente in Alien Isolation, wo du denkst, so, hey, das passt ja null in diese Welt rein. Bei Evil Within passiert einfach alles. Also du legst das Spiel ein, in den ersten 10 Minuten stürzt eine Stadt ein. Und dann gehst du wieder 10 Minuten weiter und dann ist da ein Kettensägen-Typ wie bei Hostel. Und dann gehst du wieder 10 Minuten weiter und plötzlich tauchen Zombies auf. Das ist so, alles ist da irgendwie drin. Nicht unbedingt, weil es auf irgendeine Art und Weise Sinn macht, sondern weil es einfach verdammt cool aussieht. Und das ist auch eine Riesenstärke, dieses cool Aussehen, weil es ist aus technischer Sicht und vom Art-Design einfach so gut und so dicht und so stilvoll vor allen Dingen gemacht, weil sie so diesen Grindhouse-Horror-Stil sehr gut getroffen haben, dass es Spaß macht. Man verliert sich da schon ganz gerne in dieser Welt. Aber mich persönlich hat es jetzt so auf der emotionalen Ebene so gar nicht abgeholt, weil ich immer dachte, ja, diese Bildsprache ist einfach viel zu bedient und viel zu Klischee beladen, als dass mich das jetzt irgendwie interessieren könnte. Und hinzu kommt, dass dieser Hauptcharakter auch einfach nichts ist, mit dem ich persönlich jetzt irgendwie eine Bindung, also ne, ich kann mich mit dem null identifizieren. Das mag anderen Leuten halt komplett anders gehen. Ich habe auch von vielen Leuten gehört, die sagen, ich fand das super und kam da auch sehr gut rein in diese Welt. Hat bei mir aus persönlichen Gründen nicht ganz funktioniert. Es ist immer noch ein gutes Horrorspiel.
Aber im Vorfeld wurde das ja wirklich exzessiv als Shinji Mikami kehrt endlich zu seinen Survival-Horror-Wurzeln zurück. Ist das was, was du rückblickend als richtig so stehen lassen willst?
Also er bleibt seinen Designideen auf jeden Fall treu. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also was er macht, ist, dass er sehr bewährte Dinge, die er schon in Resident Evil 4 gemacht hat und die Sachen, die auch schon vorher in Resident Evil sehr gut funktioniert haben, die setzt er natürlich auch genauso um. Ich würde das jetzt aber nicht unbedingt als Vorteil verbuchen. Weil, also ich bin nicht der größte Resident Evil Fan, muss ich dazu sagen. Ich fand die Spiele immer unterhaltsam und witzig. Aber
musst du, glaube ich, nicht mehr sagen, hast du schon oft gesagt.
Ja, aber ich finde halt andere Horrorspiele so 300 Mal interessanter als Resident Evil und irgendwie so dieser ganze, weil das ist halt wirklich, auch Resident Evil ist ja eine Patchwork-Sammlung aus Horror-Sachen, die einfach cool aussehen, aber nicht unbedingt gruselig sind irgendwie. Die Monster sehen vorwiegend gut aus, müssen aber so rein von der Körperfunktion und von der Körperbewegung nicht funktionieren, sind nicht plausibel oder sowas. Und das ist halt dieses ganze Resident Evil-Universum. Hauptsache es ist halt krass. Und Evil Within ist auf jeden Fall krass, also wer empfindlich ist und Horror nicht so gewohnt ist und vielleicht jetzt nicht so konform mit diesen ganzen Sachen ist, den wird das sicherlich an vielen Stellen auch vom Hocker hauen. Und es hat auch geile Mindfuck-Momente, das will ich damit nicht sagen. Es gibt viele Momente, die richtig cool sind in Evil Within, aber so unterm Strich war ich ja nicht enttäuscht, aber ich hätte gedacht, dass Shinji Mikami sich sogar viel, viel stärker von seinen Resident Evil-Anleihen irgendwie löst und tatsächlich mehr eigenständiges Zeug irgendwie macht. Und was ich wirklich als negativ empfinde bei dem Spiel, abschließend als Kritik, ist, es ist einfach zu viel Action für ein Horrorspiel. Und das ist auch wieder dieses Shinji Mikami-Ding. Action kann der Typ einfach. Ich fand zum Beispiel Vanquish von, was er mit Platinum Games zusammen gemacht hat, fantastisch. Oh, ja. Das ist so obergeil, dieses Spiel. Aber ich verstehe nicht, warum er sich nicht komplett davon lösen kann, weil Evil Within hat sehr viele actionreiche Momente, aber die machen halt gleichzeitig wieder diese dichte Horroratmosphäre kaputt, weil du da auch teilweise durch so völlig dumme Gameplay-Mechanismen durchlaufen musst irgendwie. Also erst schleichst du dich zum Beispiel über so einen Hof und dann kannst du da nicht raus, ehe du den Kettensägenmann besiegst und sowieso alle Gegner angreifen musst und du hast die letzten 20 Minuten damit verbracht, Munition zu sparen und leise durch die Gegend zu laufen. Das ist so, es ist da einfach nicht konsequent durchgezogen. Also ich kann es nur eingeschränkt empfehlen.
Gut.
Bam.
Ja, toll, jetzt hast du mir die Weihnachtsfeiertage.
Nein, spiel das. Es ist auf jeden Fall interessant. Also es ist vor allen Dingen visuell vom Stil ziemlich cool gemacht. Also wenn ich das schon anmache, die Bilder, dann wirst du auf jeden Fall Spaß damit haben. Aber ich würde jetzt nicht die größten Erwartungen daran stecken, wenn man es einlegt.
Wenn ich die schimmernde Disc.
Wenn du die ins Laufwerk einlegst, aber du hast es ja vorhin schon bei Walking Dead gesagt, also wenn man halt viele schlechte Sachen über ein Spiel hört, dann ist es ja eher so, dass es einen überrascht. Also unterhaltsam ist es auf jeden Fall.
Ja.
Aber so gegen Alien kommt es halt nicht an. Ne? Also okay. Alien war jetzt einfach so ein Meisterstück.
Das erwarte ich auch gar nicht. Und ich glaube, der Unterschied zwischen uns beiden ist auch, dass du viel, viel mehr Ahnung von dem ganzen Horrorgenre hast, viel, viel mehr gespielt hast. Und deswegen viel mehr Elemente vielleicht einfach wiedererkennst, viele Horror-Effekte als solche relativ schnell entlarven kannst. Und deswegen vermute ich einfach mal, dass dieses Spiel bei mir einfach einen Tick besser funktioniert. Aber das liegt einfach daran, dass ich von dem Genre weniger Ahnung habe und weniger Vorwissen und Vorbildung, nenne ich es mal in Anführungsstrichen, habe. Und deswegen funktioniert es bei mir vielleicht ganz gut. So, das nächste Spiel, wo ich auch nicht dazu gekommen bin, was aber grundsätzlich daran liegt, dass ich wenig mit Autorennspielen, also wenig ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber eher weniger mit Autorennspielen anfangen kann. Aber was mich dann trotzdem immer aufgrund der Open World reizt, Forza Horizon 2. Ist das ein Kaufgrund für die Xbox One, Manu?
Ja, ich finde es immer so schwer zu sagen, was ist ein Kaufgrund. Also wenn man wenn man eine Xbox One hat, dann kommt man um Forza Horizon 2 nicht rum, würde es eher so sagen. Wenn man Bock auf Autorennspiele hat, die wahnsinnig toll aussehen, die ein tolles Fahrgefühl haben und eben auch diese Open-World-Elemente wirklich gut umsetzen. Ein super, super geiles Spiel. Vor allem mich hat es extrem begeistert, weil die meisten, die ich jetzt gesprochen habe, die waren halt von Forza Horizon 1 schon dermaßen weggeblasen, weil es damals irgendwie so ganz viele Sachen anders gemacht hat, als man es halt von der Forza-Serie gewohnt war. Und ich habe Forza Horizon 1 verpasst und deswegen hat mich jetzt Forza Horizon 2 total gepackt. Aber ich habe auch von einigen gehört, dass sie gesagt haben, ja, es ist halt ein zweiter Teil, der vieles auch schon noch ein paar Sachen besser macht als beim ersten, hat halt irgendwie dieses europäische Setting, hat irgendwie diese coole Musik und Festival-Atmosphäre, ist also nicht irgendwie eine Rache-Story, wie man es jetzt bei The Crew dann im Jahresende erlebt hat, sondern nimmt sich auch nicht so ernst, ist einfach ein bisschen locker und ist ein unglaublich tolles Feel-Good-Spiel. Wenn du irgendwie einen stressigen Tag hattest, dann gehst du wie als Tourist fährst du mit deinen 500-Euro-Karren ein paar Runden durch die Provence und fühlst dich wie im Urlaub, weil es A, so schön anzuschauen ist und B, auch vom Stressfaktor irgendwie nicht so ist wie manche Spiele. Also Shadow of Mordor zum Beispiel ist halt eher so ein Stressspiel, wo du irgendwie angenehmen Stress hast. Und hier bei diesem Forza Horizon kannst du dich einfach zurücklehnen, den Sonnenuntergang genießen und ein tolles Rennspiel so zum Relaxen auf jeden Fall.
Und es schaut unverschämt gut aus.
Oder Micha?
Ich habe es mir ehrlich gesagt erst Anfang Dezember selbst gekauft und habe, weil ich den Release-Zeitpunkt auch, da habe ich keine Zeit gehabt, das zu spielen. Und ich kenne Forza Horizon sehr gut, weil ich das damals sehr exzessiv gespielt habe. Ich habe es aber selber nur jetzt mal ganz kurz reingeht. Also es sieht, ich pflichte euch bei, es sieht scheißgeil aus. Es ist vor allen Dingen auch sehr schnell und es ist so diese Arcade-Richtung, was mir unheimlich gut gefällt. Also ich finde, ich fand ja auch schon so bei so Sachen wie bei Need for Speed immer cool, dass man einfach mal Gas geben kann und so durch die Gegend fährt. Und das Geile ist ja, dass dieses Spiel in der Provence, glaube ich, spielt, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Und auch,
ja, also, ja, genau.
Auf jeden Fall europäisches Setting. Also, wo Europa, ich glaube, so, halt, ja. Genau, Europa, wo irgendwie, ich glaube, da werden so französische Elemente, also Elemente aus Frankreich irgendwie reingemixt mit so spanischen Sachen, je nachdem, wo man hinfährt. Und das finde ich cool. Also, dass man auch so eine riesige Landschaft hat und gleichzeitig sich so einem etwas unverbrauchten Europa-Setting bedient. Also, hat mir gut gefallen. Aber ich habe jetzt bisher nur so ein, zwei Stunden spielen können. Auf mich hat das eigentlich einen sehr, sehr positiven Eindruck hinterlassen. Vor allen Dingen, also für viele ist die Entscheidung ja immer, ist es jetzt Arcade, ist es Simulation? Das ist ganz, 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 ganz eindeutig Arcade, weil man da auch mal ein paar Sidos machen kann und trotzdem weiterfährt. Und das finde ich gut. Also es ist halt wirklich, wie du sagst, man legt das ein, heizt ein bisschen, hört Technomusik und da gibt's lauter Leute drumherum, die sagen, yo, wir haben hier das geile Rennfestival, yeah. Und man kann sich vielleicht nicht so unbedingt mit diesen Bonzen identifizieren, aber es ist trotzdem ganz witzig und hat auf jeden Fall mehr so, ist eigentlich näher an Ballermann so ein bisschen dran, so von der Stimmung, was jetzt nicht unbedingt positiv zu werden ist.
Nee, eher so Ibiza, ja. Schickimicki.
Ja, genau, ja, aber für ein Rennspiel ist das schon okay, also es ist in Ordnung.
Es ist sogar eher positiv, dass es eben nicht so diese Underground-Straßenrennen-Atmosphäre hat, sondern es sind einfach reiche Kids, die Spaß haben. Und es spielt so eine nebengeordnete Rolle, dass es auch völlig ignoriert werden kann. Die Musik ist einfach gut. Ist auf jeden Fall eins der Highlights, was grafische Performance angeht auf der Xbox One. um das mal so zu sagen. Also ein schöneres Spiel wirst du, glaube ich, kaum finden.
Okay, also du hast den 1080p und 60 Frames Dauertest gemacht. Kannst du ein Prädikat drauf geben. Und auch so ein schönes Beispiel, wie man halt Spin-Offs machen sollte, ne? Also, dass man halt sagt, okay, das heißt halt nicht Forza 3 oder 4 oder so, sondern das heißt halt Forza Horizon. Weiß man, okay, das ist halt so, geht in die gleiche Richtung, aber es ist halt doch irgendwie anders. Und weil wir vorhin das in der letzten Folge mit Sacred hatten.
Und Sacred Horizon.
Ja, Sacred Horizon, das wär's halt.
Hätte einfach mal einen ganz schönen Shitstorm abgewendet. Ja, wahrscheinlich, klar. Ja. Auf diese Weise, stimmt.
Absolut, aber dann lass uns doch, wenn wir gerade bei diesen drei Rennspielen, die gerade zusammenfassen, Drive Club hattet ihr dann eben auch im gleichen Monat noch besprochen und ich habe gerade eben erst über The Crew gesprochen, also diese Woche, deswegen brauchen wir da jetzt nicht nochmal groß drauf eingehen auf The Crew, aber die haben sich ja schon insgesamt sehr unterschieden. Über The Crew, wie gesagt, schaut diesen Montag, da hatten wir die Folge, Drive Club ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, habt ihr ja ausführlich gespielt.
Ausführlich wäre übertrieben. Also es ging ja nichts.
Wenn es halt ging.
Also das war wirklich gut, man muss dazu sagen, dass dieses Spiel halt schon irgendwie spielbar war, weil man halt die Singleplayer-Sachen nutzen konnte. Aber das Absurde ist halt, wenn bei einem Spiel wie Drive Club, was ja explizit um diese ganzen Club-Elemente und gründe deine Renngruppe und fordere andere Gruppen heraus und erstelle irgendwelche Herausforderungen und Challenges für dein Team Und das ging halt alles überhaupt nicht. Also dieses Spiel war nicht nur irgendwie am Anfang leicht kaputt, sondern es war geradezu, was den versprochenen Funktionsumfang angeht, wirklich unvollständig bis kaputt. Und das war so ein schönes Beispiel dafür, wie man halt, dass halt nicht alles Gold ist, was bei Always On glänzt. Und dass du da halt einfach jetzt bei dem Spiel doch sagen kannst, na gut, zumindest ging es einigermaßen, ich konnte zumindest ein bisschen irgendwie im Singleplayer rumrutschen, aber selbst da haben irgendwie sowas wie Bestzeitenvergleich nicht, hat nicht funktioniert. Du hast in deiner Friendslist nicht sehen können, wie schnell die anderen gefahren sind und sowas, was ja eigentlich mittlerweile heute zu so einem Standard gehören sollte. Also es war irgendwie schade. Und ich muss ganz ehrlich sagen, okay, ich bin nicht der Rennspiel-Fan, aber mir hat so ein bisschen irgendwie, ich habe es seitdem nicht mehr angefasst. Also weil einfach zu viele andere Spiele rauskamen, aber weil ich auch irgendwie keinen Bock mehr hatte.
Dabei ist es auch wirklich wunderschön anzugucken, gell? Also das kann man dem Spiel echt auch nicht sagen.
Ich finde, es ist echt okay. Es ist ein okayes Rennspiel. Keine Sensation oder so. Jetzt abgesehen von diesen ganzen Serverproblemen, die wir ja, die natürlich schon Farbenbeigeschmack und so hinterlassen und teilweise halt auch wirklich ärgerlich sind, ist ansonsten aber echt okay. Also wenn man jetzt auf sowas Bock hat und jetzt nicht unbedingt die Open World braucht und so, dann kann man da durchaus mal einen Blick riskieren. Es ist jetzt nicht besonders schlecht, es ist auch nicht besonders gut, es ist halt irgendwie schon ein bisschen beliebig, hat jetzt sehr wenig eigene Identität, was das betrifft. Das ist auch, glaube ich, das, was wir damals gesagt haben, so, ne? Dass es unter diesem ganzen anderen Konvolut an Rennspiel jetzt nicht unbedingt hervorsticht, weil es jetzt keine so großartigen Features hat, die es jetzt irgendwie so als Alleinstellungsmerkmal hat. Aber weiß Gott, man kann es halt gut spielen und es ist halt auch ganz angenehm, immer wieder 2-3 Strecken zu zocken, ein bisschen weiter Punkte zu sammeln und voranzukommen. Ich glaube, für so Gelegenheitsrennfahrer ist es eigentlich schon ganz in Ordnung. Da kann man durchaus mal einen Blick riskieren. Ich weiß es auch nicht, wie die Lage ist bei Drive Club, ob das jetzt zwischenzeitlich besser geworden ist.
Ja, es kam auf jeden Fall noch ein Mega-Patch. Es kam noch ein Mega-Patch, der dynamische Wettereffekte mit reingepatcht hat.
Ach, das ist nice, ja.
Cool. Was so ein bisschen nebenbei klingt, aber ich glaube, das macht von der Atmosphäre sehr viel aus, weil das ist zum Beispiel was bei The Crew komplett fehlt. Du hast ein riesiges Land, aber es ist halt immer irgendwie schönes Wetter.
Aber die PS-Version kam Fazit immer noch nicht, ne?
Nee, ich bin immer noch nicht in den Geschmack gekommen als PS Plus-Mitglied. Das ist schon bitter, ja.
Okay, when
it's done. Verschiebungen auch noch dann die PS Plus-Version zu canceln, die ja eh eigentlich nur eine große Demo-Version hätte sein sollen. Naja, aber für mich war das dann abschließend, ich habe The Crew dann am meisten Spaß damit gehabt. Also auch wenn Forza Horizon das bessere Fahrgefühl hatte, hatte ich mit diesem Abbild mit dem nordamerikanischen Teil zumindest am meisten Spaß, da die Roadtrip-Atmosphäre von The Crew war ungeschlagen, fand ich.
Bin ich mal gespannt. Habe ich noch gar nicht reingelegt, aber ich fand dieses Konzept einfach geil, dass die Amerika im Prinzip so in einer komprimierten Form dargestellt haben, was ich schon damals bei Need for Speed to Run irgendwie mega cool fand, was ja, wo du ja auch von der Ost- bis zur Westküste, nee, umgekehrt, ich war von der West- zur Ostküste gefahren bist und das dann das so quasi... Das
auch total schon angesprochen. Und jetzt als Open World und das ist auch der Teil, der funktioniert. Mhm. Es hat sehr viele Sachen, die dann eben nicht funktionieren. Ähnlich wie bei Destiny hat es diese ganzen MMO-Elemente überhaupt nicht gut umgesetzt, so gut wie eigentlich gar nicht vorhanden sind. Mhm. Der Knackpunkt war dann, dass du wirklich immer nur mit 8 Spielern auf dem ganzen großen 5000 Quadratmeter oder was die da abgebildet haben, du findest dich gar nicht, weil halt immer nur 8 Spieler auf dem Server sind. Das ist ein bisschen traurig, aber vielleicht wird es ja auch noch gepatcht. Oder verbessert in der nächsten Version. Ja, aber wenn wir gerade bei Erwartungshaltungen sind, Micha, wir waren nicht ganz einer Meinung, was den eigentlich das meist erwartetste Spiel auf der Wii U, was nicht von Nintendo ist, betrifft. Bayonetta 2 hatten wir beide auf der Gamescom auch angeschaut bei Nintendo und waren eigentlich Feuer und Flamme. Weil wir beide große Fans des Vorgängers sind. Und dir hat Bayonetta 2, glaube ich, richtig gut gefallen. Mir hat es auf einem sehr, sehr hohen Niveau, hat es mich irgendwie enttäuscht zurückgelassen.
Ich erkläre dich hiermit offiziell für doof. Nein, also im Ernst, das stimmt, dass ich war bei dem Podcast aus Zeitgründen oder ich glaube, ich war krank oder so, war ich nicht dabei.
Du fandst mich doof, weil ich dir vorher gesagt habe.
Stimmt, ich bin absichtlich nicht da reingegangen, um nicht einfach mal... Nein, im Ernst, also ich fand Bayonetta 2... fantastisch, mir hat das extrem gut gefallen. Ich habe den Podcast aber natürlich auch gehört, den du zusammen mit dem Gregson gemacht hast.
Jetzt lügt doch nicht nur.
Was?
Jetzt lügt es oder auch.
Und die Sache ist, es ist natürlich genau dasselbe wie der erste Teil, nur nochmal mal zwei, also multipliziert vom Extremfaktor, vielleicht sogar verdreifacht und bietet aber ansonsten das exakt selbe Spielprinzip mit der exakt selben Levelstruktur. Also du hast genauso wie im ersten Teil dann immer so Sequenzen, wo extrem krass der Shit abgeht und dann kommst du irgendwie in Städte rein und läufst ein bisschen rum, wo ab und zu mal so ein paar Arenenkämpfe auf dich warten und das ist wirklich genau dasselbe. Das hat dich ja unheimlich gestört. Ich habe aber gedacht, so geil, das ist Bayonetta. Mir hat das schon immer gut gefallen. Ich habe mich da mit Freunden durchgeprügelt und insofern ich war äußerst zufrieden. Und vor allen Dingen, ich habe bei der Intro-Sequenz so oft lachen müssen. Weil ich ja dieses Übertriebene, so dieses Overstart, wenn da 1000 Zeitlupen kommen und wenn da irgendwie, also die kämpfen da auf einem Düsenjäger. Und das ist unfassbar. Also man kann so ein wilder Ritt irgendwie. Und das Spiel, das war gerade erstmal der Anfang. Also es kommen später auch noch so Sachen, wo du denkst, was ist ja eigentlich los? Ich habe da daran meine helle Freude. Also bei dir hat aber so die Ermüdung, der Ermüdungseffekt dann irgendwann eingetreten.
Ja, oder? Es war dann auch manchmal einfach too much. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das bei Bayonetta mal sagen würde, weil ich den ersten auch deswegen halt so gefeiert habe. Mhm. Aber sie mussten halt diesen Irrsinn, der da im ersten Teil schon passiert ist, den mussten sie ja irgendwie toppen.
Ja.
Und an vielen Stellen ist es dann halt einfach, da läuft das Fass halt so dermaßen über, dass du A, komplett die Kontrolle und die Übersicht verlierst, was gerade um dich herum passiert. Und so sehr um diese thematische Absurdität, die ist da ja völlig in Ordnung. Aber es war dann fast schon so, dass man diesen Irrsinn voraussagen konnte oder so, so das Gefühl hatte, ja, okay, dann kommt da halt nochmal so ein Dämon mit irgendwie 1000 Köpfen und natürlich kämpfen wir auf einem Düsenjäger, ist ja logisch. Und natürlich stürzt hier gerade noch ein Satellit nebenbei ab und Bayonetta und Dings sind nur irgendwie Galionsfiguren und im Hintergrund kämpfen zwei so Riesentitanen gegeneinander und das alles gleichzeitig auf einem Bildschirm, was mich dann auch zum Lachen gebracht hat, dass die das sowas machen. Ja, also das habe ich dann mit großem Respekt angesehen, weil ich dachte, geil, sowas macht halt sonst niemand. Aber es war halt stellenweise auch einfach nicht mehr spielbar so richtig und es war nur noch ein wildes Button-Gemäsche.
Also,
mir littert drunter so ein bisschen diese Eleganz, die der erste irgendwie noch hatte.
Aber ich fand, ja, also ich gerade das hat mich halt total angesprochen, dass es noch wilder, noch größer war und dass sie es einfach immer weiter übertrieben haben. Aber ich glaube, das ist irgendwann auch so eine, das ist halt auch so ein Punkt, irgendwann sagt ja jeder mal, jetzt aber mal genug. Jetzt reicht's hier. Also ich kenne auch viele Leute, die bei God of War 3 gesagt haben, so wie jetzt Titan, ist es mir zu viel Shit. Sorry, ja. Da steige ich aus. Und irgendwann hat jeder halt diese Grenze. Bei mir ist die bei Videospielen, was das betrifft, einfach fast nie erreicht. Also ich hatte bisher noch kein Actionspiel, wo es mir zu absurd war. Also ich denke auch bei jedem, nach jedem Call of Duty irgendwie immer so, ja, eigentlich könnte man da ja noch krassere Sachen irgendwie machen, weil man gerade sowas in Videospielen halt umsetzen kann. Und Bayonetta ist für mich halt, oder generell das, was Platinum Games so macht irgendwie, ich finde, ich mag die halt auch, weil sie keine Scheu davor haben, so völlig absurde Dinge irgendwie zu realisieren und dann so auch halbwegs spielbar irgendwie zu machen. Und ich hatte auch keine Übersichtsprobleme.
Ich glaube, ihr redet aber jetzt gerade aneinander vorbei. Also der Manu sagt ja
ich sag ja auch, inhaltlich bin ich auch bei dir, aber sie haben, an zwei Punkten eben, war an stellenweise eben nicht mehr dann wirklich diese Eleganz, die Platinum Games eigentlich in den Spielmechaniken auch an den Tag legt. Die ging mir da verloren, weil sie war einfach nicht mehr so brillant. Und ähnliche Probleme hatte ich auch mit dem Wii U-Spiel, mit dem 1001 Heroes oder wie das hieß.
Echt?
Auch von Platinum.
Das da ist so auch gut. Einfach,
ja, und das war auch so toll von der Idee, von der Umsetzung, von der Liebe zum Detail und spielerisch einfach total langweilig gewesen. Und
nein, gar nicht. Das Problem an den, also ganz kurz, bei diesem.
Das war aber schon letztes Jahr, glaube ich.
Ja, genau, das war letztes Jahr. Deswegen aber nur kurz eingeworfen, weil das Problem bei Wonderful 101 ist, dass das Spiel am Anfang nicht erklärt hat, wie es funktioniert. Das hatte ganz explizite Tutorial-Schwächen irgendwie. Also du musstest dich da unheimlich reinarbeiten, um diese ganzen Feinheiten und diese ganzen Moves rauszukriegen. Das war auf jeden Fall auch eine berechtigte Kritik. Aber das ist so gut. Also probier das unbedingt nochmal aus, wenn du die Zeit hast. Das ist
weit gespielt, ja.
Super, das Spiel. Also ich liebe das Spiel. Aber ich glaube, aber es ist halt, also wir sind uns einig, dass es
herausragend inhaltlich und optisch ist und von dem Mut zur Absurdität ist es unerreicht.
Genau.
Spielerisch, wenn einem, es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Doppelpaket zu kaufen, wenn man ich finde es eine tolle Geste auf jeden Fall, dass Nintendo so ein Spiel möglich gemacht hat, weil sonst gäbe es einfach kein Bayonetta mehr. Und diese Special Edition mit beiden Teilen, die jetzt eben nochmal neu für die Wii U aufgelegt wurde, auch der erste Teil, sollte man sich auf jeden Fall angucken, wenn man Absurditäten irgendwie mag. Und den ersten Teil noch nicht gespielt hat, dann lohnt sich das auf jeden Fall.
Ich glaube trotzdem, dass Jan da vorbeigeredet hat, aber gut. November fängt mit einem Spiel an, wo ich nicht mitmachen durfte im Cast, weil du mich da irgendwie ausgeladen hast oder so. Hast gedacht, nee, brauchen da noch eine weibliche Stimme und so. Und deswegen.
Ausgeladen.
Ja. Doch gar nicht. Und außerdem hast du gesagt, ja, und überhaupt, und du warst ja auch beim Bund, deswegen können wir dich so einem Spiel überhaupt nicht irgendwie befragen, bist da vorbelastet. This War of Mine. Ich fand aber den Podcast dann, der hat genau das wiedergespiegelt, was auch irgendwie meine Meinung zu dem Spiel gewesen wäre. Ich habe das nicht länger als, sagen wir mal, 4-5 Stunden oder so maximal gespielt, weil ich habe da auch irgendwie was anderes erwartet und war dann sehr überrascht, dass es halt doch irgendwie ein sehr mechanisches Spiel ist und dass es auch so ein Sims-Puppenkasten ist, also wo man halt auf der Seite draufschaut auf eine auf ein Haus und dann hat man halt alles sehr, sehr mechanisch. Also sprich, du musst immer das sammeln und wenn deine Figur müde ist, dann musst du sie ins Bett schicken. Und da hat mir so tatsächlich, wie ihr auch im Cast gesagt habt, so ein bisschen die Ansätze von der Story haben mir gefehlt. Aber grundsätzlich weiß ich aber den Versuch, ein Spiel mal eine andere Form des Kriegsspiels zu machen, sehr zu schätzen und möchte es auch gar nicht irgendwie deswegen schlecht reden oder irgendwie diesen Versuch schlecht reden, sondern nur grundsätzlich hat es mich jetzt nicht so gepackt. Da muss ich tatsächlich sagen, dass irgendwie Valiant Hearts mir mehr gegeben hat.
Ja. Das Ding ist, bei mir hat sich auch so eine Distanz dann aufgebaut. Aufgrund dieses schematischen Gameplays. Und dieser ständigen Seitenansicht, die ja durch das Strategie-Gameplay ja noch schematischer wirkt. Also du hast ja wirklich dieses Gefühl von Little Computer People von früher irgendwie, nur dass es halt eben ein zerbombtes Haus ist. Und das fand ich total schade. Also ich finde auch, genau wie du sagst, Daniel, dieses ganze, den Versuch finde ich geil, finde das Ganze drumherum geil. Ich finde gut, dass sie da auch das Geld teilweise abgeben für Charity und alles und so. Und fast schon sind die Umstände und diese Begleitgeschichten da irgendwie interessanter als das eigentliche Spiel. Fand ich, weil Valiant Hearts hat wirklich auf einer emotionalen Ebene berührt und hat tatsächlich auch versucht, mit dem Rezipienten so ein bisschen zu vermitteln, um was es geht, dass es um Verlust geht, dass es da um menschliche Schicksale geht und so. Und der Ansatz bei This War of Mine, da ist halt irgendwie so eine dicke Strategie-Gameplay-Wand dazwischen, um diese direkte Verbindung zu dir aufzubauen.
Und die aber auch so monoton ist, mit Absicht, was die Entwickler ja auch gesagt haben, die so monoton ist, und so zufällig, dass eben diese Geschichtenerzählform, was so zufällig generierte Spiele manchmal haben, aber irgendwie dann hier nicht richtig greift, weil die Charaktere so austauschbar auch sind. Die haben zwar so kleine Biografiekästen und ein Leser hat, Hörer hat auch in den Kommentaren geschrieben, weil wir ja über das Ende noch spekuliert haben, wann hört denn der Krieg auf, kann der überhaupt aufhören? Hat er auch erzählt, je nachdem, wie du dich im Krieg verhältst, kommen dann unterschiedliche Enden und die Biografie deines Charakters wird dann so zu Ende erzählt oder der Charaktere, die halt überlebt haben bis dahin. Hat aber auch gesagt, dass das sehr, sehr wenig ist, was da dann noch ist. Also diese Belohnung quasi für dich, dass du jetzt weißt, deinem Charakter hast du emotional durch diese schwere Phase durchgeholfen, die ist da irgendwie nicht so gegeben durch diese kleinen Biografietextchen. Dafür ist es mir dann zu random irgendwie als Ganzes.
Ja, gut, der nächste Punkt. Da wird wahrscheinlich
war aber auch erst gerade eben der Podcast, also kann man auch noch mal kurz zurückblättern. Relativ frisch gewesen, ne? War, glaube ich, erst letzte Woche oder so.
Ja, ich glaube vor ein paar
Tagen. Wir haben es erst im Dezember gespielt, genau. Mhm. Ja.
Die beiden Assassin's Creed, die dieses Jahr rauskamen, Assassin's Creed Rogue und Assassin's Creed Unity.
Genau, die Ubisoft-Wochen bei Insert Moin.
hatten wir zu beiden recht ausführliche Casts und deswegen brauchen wir es jetzt hier nicht lang groß auswalzen. Beides tolle Spiele, also jedes für sich genommen, jedes hat auch wieder einen anderen Fokus, was ich eigentlich ganz angenehm fand. Ich habe mittlerweile, muss ich sagen, das Rogue auch durchgespielt, was ich damals zur Aufnahme des Casts noch nicht hatte. Und das Ende, ohne es jetzt zu verraten, ist so eine krasse Brücke zu Unity, dass ich mir eigentlich nicht erklären kann, dass diese Spiele gleichzeitig rauskommen. Also wenn man das Ende von Rogue gesehen hat, dann kann einem sich oder drängt sich einem extrem der Verdacht auf, dass das eben so geplant war, dass dieses Rogue deutlich vor Unity erscheint und möglicherweise irgendwie so diese Brücke schließt, beziehungsweise den Hinweis gibt, wo das nächste Spiel stattfindet. Also ich weiß nicht, ob ihr euch an Assassin's Creed Revelations war das letzte, ne? Was vor Teil 3 dann kam. Und da war es ja auch so, dass da am Ende ein kleiner Hinweis drin kam, der dir so, wow, das nächste Assassin's Creed muss irgendwo in Nordamerika spielen. Und das hast du dann dir gedacht, als bevor Assassin's Creed 3 angekündigt war. Und bei Rogue und Unity wirkte das auch so. Und jetzt ist es halt irgendwie dem unglücklichen Schicksal geschuldet, dass die dann beide gleichzeitig rauskamen, was halt ein bisschen schade ist, weil dadurch Rogue einfach ein bisschen untergegangen ist. Rogue ist auch deswegen untergegangen, weil Unity so diesen Technik-Shitstorm abbekommen hat, was wir auch im Cast ansprechen, den wir, also wir im Sinne von Henry und ich, die da gecastet haben, beide irgendwie nicht wirklich nachvollziehen könnten. Aber grundsätzlich zwei tolle Spiele und Unity bin ich jetzt noch nicht ganz durch, da werde ich jetzt auch über die Feiertage noch weiterspielen, weil ich mir da wirklich nochmal komplett Zeit nehmen wollte, um dieses Paris, was sicherlich einer der coolsten Schauplätze dieses Jahres war, von der Dichtheit, von der Atmosphäre, von dem, was man da irgendwie sehen und erleben konnte, glaube ich, kommt da wenig ran dieses Jahr.
Ist übrigens auch so eine nette Collection jetzt rausgekommen. Die amerikanische Saga heißt die. Da sind drei Spiele drin. Assassin's Creed Spiele, die ein bisschen älter sind. Das Liberation, Assassin's Creed 3 und Black Flag, ne, hieß das mit den Piraten. Ein Paket. Ist zwar jetzt nicht die PS4 Xbox One Version von Black Flag, die ist davon natürlich separiert, aber wenn man jetzt noch eine alte Konsole bei sich stehen hat und will unbedingt mal diese amerikanische Saga nachholen, kann man das, glaube ich, für 30, 40 Euro machen. Und bei der PS3 Version ist sogar das Spiel, also das Liberation mit auf der Disc, also ist kein Download-Code. Ganz cool. Also nur so als Tipp am Rande, falls man da irgendwie Nachholbedarf hat. Jo, und da sind wir auch schon bei anderen Sachen mit Collection.
Hey, wenn ich mal über Assassin's Creed rede, dann lass mal schnell zum
Thema gehen. Nee, ich freue mich auf die Rogue HD-Version. Die werde ich dann auf jeden Fall spielen, ja, weil mich macht das Thema von Rogue gerade irgendwie ein bisschen mehr an.
Ganz kurz
zwischendurch. Auch wenn ich Bock auf Unity habe.
Also ich habe Unity noch nicht so ausführlich gespielt, aber ich habe da eine Sache gesehen, da kam irgendwann mal so ein Trailer raus, wo irgendwie so ein Zeitreise-Fuck-up angeteased war. Ist das tatsächlich in dem Spiel drin, dass man dann irgendwie so durch die Gegend läuft und war einmal, ist man in der Gegenwart und so?
Nee. Das ist, es gibt so ein paar Hinweise, dass das halt so, ohne das ist jetzt kein großer Spoiler, sondern es gibt halt so Zeitrisse, die dann möglicherweise dafür sorgen, dass du halt aus der Zeit fällst und dann kommst du halt einmal ins Paris der, ich glaube, das sind die 20er Jahre, also so diese Golden Roaring Twenties, und dann fällst du halt einmal noch in diesen Zeitriss, das ist dann im Zweiten Weltkrieg. Aber das sind wirklich ganz kurze Sequenzen, die meiner Meinung nach da eher drin sind aus PR-Promotion-Zwecken. Du kannst dann da später auch nochmal wieder zurückkommen und da ein paar kleine Nebenmissionen machen, aber erwarte dir mal nicht zu viel von diesen Sachen. Das ist ganz nett, aber das sind wirklich dann auch so ganz abgegrenzte Bereiche. Es ist jetzt nicht so, dass du jetzt sagst, hey, du hast dann nochmal komplett Paris zur Zeit der Nazi-Belagerung und musst dann da irgendwas machen, sondern das ist eine ganz kurze Zwischen-Arcade-Sequenz.
Also ich hoffe, die bauen das aus, weil das hat ja echt Potenzial. Das habe ich erst so zum ersten Mal so gedacht, so, boah, das wird fließender Wechsel zwischen Zeitebenen, das wäre natürlich total spannend. Nicht mal, also die Idee liegt ja jetzt auf dem Tisch, vielleicht machen sie ja in der Zukunft mehr draus. Finde ich cool.
Die Zukunft ist ja erstmal London, ne?
Ja. Magst du noch einen Satz zu dem Koop sagen? Weil Unity hat ja auch einen neuen Koop-Modus quasi spendiert bekommen. Hast du den noch ein bisschen ausgiebiger testen können seit dem Podcast?
Jein. Also das heißt, der hat sich eigentlich nicht, da ändert sich ja nicht mehr viel. Also ich habe eigentlich
aber im Podcast hätte sein können, schon, du hast noch intensiver gespielt.
Oder? Nee, es ist halt mittlerweile, bin ich auch ein Opfer, dass die anderen halt auch alle weiterziehen. Und es war halt wirklich so, hey, lass uns doch mal Unity-Koop spielen. Nee, keine Zeit, ich spiele Far Cry. hey, lass uns doch mal Far Cry Koop spielen. Nee, keine Zeit, ich spiele The Crew. Und es war halt so, immer wenn ich dann immer mal spielen wollte, war der lärmende Spielezirkus von meiner Friendslist war dann schon zum nächsten Spiel weitergezogen. Und deswegen, aber ich fand den Koop-Modus tatsächlich ganz nett. Aber man muss ganz ehrlich dazu sagen, man braucht da schon einen Freund, mit dem man auch, also den man nach Möglichkeit kennt, mit dem man sich über Headset absprechen kann. Weil dieses mit vier wildfremden Leuten zusammenspielen, das funktioniert überhaupt nicht. Also Micha mag da vielleicht Spaß haben, weil das halt überhaupt nicht irgendwie koordiniert auf Schleichen abläuft, sondern da werfen alle irgendwie Granaten, jeder meuchelt, alle, die da angerannt Super. Kommen. Es ist völliges Chaos. Mir hat es nichts gegeben. Ich fand dann halt eher den Koop, wo man dann wirklich mit einem nur zusammenspielt, sich über Headset abspricht und dann wirklich dieses dann kann das sehr cool werden, weil man dann einfach dieses, okay, da vorne rechts, da steht so Scharfschütze auf dem Dach. Mach du den mal mit dem irgendwie hier Betäubungsding weg und dann renne ich da schnell hin und schalte den aus. Und dann schauen wir, ob du auf den Balkon kommst, ob man da unten durchs Fenster reinkommt. Ja, okay, kann ich. Und dann scannt der eine halt die Umgebung ab und der andere kann dann auch, wenn man diese Fähigkeit freigeschaltet hat, das mitsehen. Und dann muss man halt wirklich gut zusammenarbeiten und dann ist es auch echt spannend, wenn man das macht. Also ich fand es eine schöne Neuerung und es hat mir tatsächlich mehr Spaß gemacht als die alten Assassin's Creed Multiplayer, wo man ja dieses, okay, du läufst halt zusammen rum und musst halt versuchen, andere Gegner zu meucheln in Menschengruppen und so. Das war okay, hat mir jetzt aber nicht dauerhaft Spaß gemacht und da fand ich diesen Koop-Modus von Unity deutlich, deutlich besser.
Nun gut. Next.
Jen.
Next, wo sind wir?
Halo
wolltest du sagen,
ja, genau. Die Master Collection, wie du sie vorhin irgendwann mal genannt hast, also die natürlich Master Chief Collection heißt.
Nein, ja, ist die Master Collection so.
Die Sega Master System Collection. Wirklich haben wir auch einen sehr, sehr ausführlichen Cast dazu gehabt. Wirklich ein schönes Ding. Hat, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, immer noch so ein bisschen Probleme im Multiplayer. Also wenn man Singleplayer spielen will, ist das alles völlig in Ordnung, dann ist man davon überhaupt nicht betroffen. Bei Multiplayer muss es wohl im Matchmaking noch irgendwie ein paar Probleme geben. Muss ich aber zu meiner Schande gestehen, habe ich nie wirklich ausprobiert, deswegen kann ich da nicht viel dazu sagen. Aber das ist so eine Edition, glaube ich, da waren wir uns damals ja auch einig mit dem Tobi, der da zu Gast war, der wirklich alle Halo-Spiele auch von früher ausgiebig kennt, der gesagt hat, ja, aber für mich war das auch nochmal cool, weil mittlerweile sind die so alt und das erste Halo ist ganz ordentlich und das zweite ist wohl überragend wirklich als HD-Remake, weil es von dem Ganzen, wie es gemacht wurde, ich glaube, die Zwischensequenzen wurden nochmal komplett neu gerendert und sind halt ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn man die mit der alten Version vergleicht. Kannst jederzeit umschalten auf die alte Grafik, also auch so ein sehr, ich sag mal, liebevoll gemachtes HD-Remake. Ich glaube, mit dieser Master Chief Collection, da kriegt man so viele Inhalte, wenn man Halo bisschen was abgewinnen kann, dann kann man mit der absolut nichts falsch machen.
Halo-Fans kaufen Probe, alle anderen spielen es auch, oder wie?
Genau. Nee, also wirklich, also Scherz beiseite. Also
ich hatte nach dem Podcast auch extrem Bock, mir die sofort zu bestellen, obwohl ich eigentlich irgendwie alle Halo-Teile irgendwo vereinzelt hier rumliegen habe, aber hat total Bock gemacht, sofort wieder Halo spielen zu wollen. Ne? Bis auf die Multiplayer-Probleme, die ja immer noch nicht ganz gelöst sind und die wohl auch augenscheinlich nicht so wirklich gelöst werden können. Aber gut, das ist ja immer, gell?
Da vielleicht kann man ganz kurz noch mal zu Unity zurückzukommen. Da hat ja Ubisoft dann, 2-3 Wochen ist es her, kam ja dann die Ankündigung, okay, wir wissen, dass das technisch nicht komplett sauber ist und wir werden jetzt der Season Pass wird quasi gecancelt und alle Spieler bekommen, wenn sie den Season Pass gekauft haben, ein Spiel gratis und jetzt nicht irgendein altes Shortspiel, sondern da waren halt wirklich dann Far Cry 4 und The Crew und so aktuelle Sachen dabei. Oder der erste komplette große DLC wird kostenlos für alle. Also die haben sich da, zumindest haben sie da irgendwie Goodwill gezeigt. Das fand ich dann schon eine coole Aktion. Und bei Halo war ja auch irgendwie angekündigt, dass das Studio dieses 343 Industries gesagt hat, ja, das tut uns leid, wir überlegen uns da was. Aber bisher kam da noch nichts als Ankündigung, was sie da als Reparation, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen zu militärisch, als quasi kleine Wiedergutmachung sich für die irgendwie Halo-Spieler überlegen.
Ja.
Weiß man nicht. Micha, was los?
Nichts, ich hab nichts zu ergänzen. Super Ding.
Okay. Ebenfalls ein super Ding. Die
Ubisoft-Festspiele gehen weiter. Vor die Fußballsprecher, ein super Ding. Ja. Schönes Ding.
Da drischt er das Leder
gegen sich. Da drischt er sein schönes Ding.
Ja. Far Cry 4 kam auch immer so ein bisschen die Kritik. Naja, das ist ja nur Far Cry 3 mit neuem Anstrich. Also sprich,
neue Fresse, Karte. Du Penner!
Ja. Wo ich mir auch denke, so what? Also, wenn das einfach Far Cry 3, was hervorragend war, dann ist halt nochmal ein neuer Anstrich. Mein Gott, stört mich nach über 3 Jahren oder naja, zwei Jahren oder sowas, stört mich das nicht. Da können sie gerne nochmal einen neuen Anstrich rausbringen. Und ich fand das Far Cry 4 hervorragend, weil es eben nicht nur ein neuer Anstrich war, sondern halt, weil man da halt mit nacktem Putin-Oberkörper Großwildjagd machen kann und dafür mehrfache 120%.
Absolut. Ein wunderbar schönes Spiel und auch dieser Wechsel zwischen Singleplayer und dann, der Daniel ist online, ich gehe mal schnell, ich frage
ihn. Ich gehe mal schnell offline, genau, so läuft es nämlich immer. Ne? Wenn ich online, der Daniel, ich wechsle mal schnell ein anderes Spiel und ich muss The Crew spielen. Du warst doch gerade noch in Far Cry. Nee, das hat PSN falsch angezeigt, sorry.
Disclaimer, wir haben übrigens hier Gamergate, weil wir es ja gerade in der letzten Folge hatten, it's about ethics in Co-op-Partners, müssen wir hier Fakten schaffen. Wir haben mit Ubisoft-Mitarbeitern Far Cry 4 und The Crew gespielt. Ja? Das heißt, unsere Meinung ist natürlich völlig beeinflusst dadurch. Müssen wir unbedingt mal festhalten hier.
Ja, weil wir halt nicht die erste Garde sind. Wir werden halt nicht zum Test-Event irgendwo, fliegen nicht erste Klasse nach irgendwie sonst wo, sondern bei uns ist das halt so, wir kriegen dann einen Ubisoft-Mitarbeiter, der uns dann leise, leise romantische Sachen ins Ohr flüstert, während wir das Spiel spielen.
Und ich glaube auch, dass, Jan, schöne Grüße an der Stelle, ich glaube auch, dass er absichtlich schlecht spielt, damit wir das Spiel besser finden. Ich meine, keiner wirft sich doch mit dem Kopf freiwillig in Helikopter-Rotorblätter von dir oder fährt so schlecht in The Crew-Auto. Das kann einfach nur gestellt sein. Wir haben es durchschaut.
Ja. Ich habe ja aber auch mit dem Christian Janssen zusammengespielt, muss ich sagen. Schöne Grüße auch an der Stelle. Ein Insert Moin-Fan, der extra bei Ubisoft auf der Gamescom seinen Marketingbereich des Standes verlassen hat, um uns Hallo zu sagen.
In seiner Pause, genau.
Nee, der war da irgendwie, ich glaube, der
hat... In seiner Pause, das ist doch nicht in seiner Arbeitszeit.
3 Millionen sind die da jetzt irgendwie an Geld durch die Lappen gegangen, weil irgendein Deal nicht abgeschlossen wurde, weil er gesagt hat, nee, das tut mir egal, ich muss den Jungs von Insert Moin Hallo sagen. Wir haben
gerade über die The Crew MMO-Parts gesprochen, ja. Und er wollte er mit uns kuscheln, genau. Ja. Nein, also Far Cry 4... mit am meisten Spaß gehabt in einem Spiel, was so die Chaos-Elemente angeht, weil es einfach genau das auch macht, was Far Cry 3 schon gut gemacht hat, dass du einfach von der Seite, während du gerade irgendwo anschleichst, kommt zwar kein Micha und wirft eine Granate, aber es kommt halt ein Nashorn auf dich zu und rammt dich einfach von der Seite weg. Das gesamte Lager ist aufgescheucht und du flüchtest zum Helikopter und wirfst dann von oben ein paar Granaten und rufst dann jemanden noch zur Hilfe, die dann wieder von der Seite angreifen. Also einfach so diese Dynamik und diese Lebendigkeit, die auf diesem in diesem Himalaya-Gebiet, in diesem virtuellen, dann entstehen, die sind einfach fantastisch, weil es einfach nie vorhersehbar ist. Und auch die Landschaft, da hattest du ja ein bisschen Sorgen, Micha, Daniel, dass es nicht so gut klappt wie auf einer Insel, aber in dem eingeschränkten Rahmen, in dem das abgebildet ist, funktioniert es hervorragend, fand ich.
Ja. Also einziger Wermutstropfen ist da so ein bisschen, dass man halt wirklich nur in so einem Tal ist und gar nicht in das Himalaya-Hochgebirge dann rauf kann. Das ist dann wirklich nochmal ein abgetrennter Levelbereich, wenn man in diese...
Aber man kommt zumindest mal hin.
Man kommt hin, genau. Aber man hat dann halt einen kurzen Ladebildschirm und dann hat man nur einen abgegrenzten Bereich, in dem man dann halt wirklich so im oberen Schneegletschergebiet unterwegs ist und dann kommst du wieder runter in dieses normale Tal. Aber ja. Eine ganz, 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 ganz große Gaudi. Also wer Bock auf so einen Open-World-Shooter hat, der kommt eigentlich um Far Cry nicht rum, kann da auch nichts falsch machen, weil das wirklich, und das auch mal wirklich komplett stabil, also da habe ich überhaupt nichts gehört von irgendwelchen negativen Sachen oder Grafikproblemen oder irgendwelchen Launch-Problemen, dass die Server nicht erreichbar waren oder so.
Es war auf jeden Fall der stabilste Ubisoft-Titel dieses Jahr, würde ich sagen, was sowohl die Metacritics anbetrifft, als auch die Server- und Multiplayer-Komponenten und auch so die durchgängige Meinung. War irgendwie alles auf einem sehr hohen Niveau. Mhm. Das komplette Gegenteil von Far Cry 4 war aber in meinen Augen Call of Duty Advance Spacey. also das Gegenteil von Open World und dynamischen Elementen, die dann einfach mal so passieren, wo man am nächsten Tag mit Freunden irgendwie drüber reden kann. Das genaue Gegenteil war bei Call of Duty, da ist bei allen genau das Gleiche passiert, außer bei Conan O'Brien, der nicht über diese Straßenkreuzung kam. Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, diesen Clip. Das war eigentlich schon, habt ihr es gesehen?
Nee.
Conan O'Brien als der Clueless Gamer, eins der lustigsten Spiele-Videos, das lustigste Let's Play des Jahres, würde ich mal bezeichnen. Der spielt doch manchmal Spiele durch.
Ja, ich kenne die Clueless Gamer, ja.
Und er kam einfach nicht über die Straße und wurde ständig überfahren und war sehr
amüsant. Doch, ja, stimmt, jetzt erinnere ich mich, genau.
Und Call of Duty ist, es hat schon Spaß gemacht, aber es war auf einem... Kevin Spacey war so ein bisschen das Highlight und das ist eigentlich auch fast schon traurig, weil er war relativ mit toten Augen in diesem Spiel. Also diese Brillanz, die ein Kevin Spacey eigentlich hat, hat sich leider nicht so ganz aufs Spiel übertragen. auch wenn es eine nette Popcorn-Unterhaltung war, aber es war leider nicht so der Mega-Kracher. Und auch das, was man sonst bei so einem Call of Duty hat, wir haben es im Podcast auch geschildert, es hatte irgendwie hat so ein paar Schwächen gehabt, weil es hat versucht, so ein bisschen offener zu werden. Und aber genau die Stärken von so einem Call of Duty, was Micha ja auch immer genießt, diese Achterbahnfahrten, die haben hier nicht ganz so gut funktioniert. Hast du es inzwischen mal spielen können, Micha? Du warst bei dem Podcast noch nicht so weit.
Ja, und bestätige das. Ist ein cooles Popcorn-Ding, wie gesagt. Ich finde es sehr unterhaltsam. Sieht auch cool aus. Also es ist technisch wirklich schön gemacht. Macht Spaß. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist dann halt auch...
Belanglos, gell?
Ja, es ist so, also wenn man jetzt alle Call of Duties der letzten Zeit auch so mal gespielt hat, und ich habe jetzt, glaube ich, fast jeden gespielt von den Advanced Warfare, also die jetzt in der aktuellen Zeit oder halt in der Zukunft spielen. Und da gebe ich dir völlig recht. Also immer genau die Szenen, also es sind oft die Eröffnungsszenen oder irgendwelche Schlachten zwischendrin, wo du wie so ein kleiner Ping-Pong-Ball durch die Gegend geschleudert wirst und eigentlich jetzt nicht so einen großen Einfluss auf das Spiel hast, das ist ja halt immer das Beeindruckendste eigentlich an Call of Duty. Also.
Und die sind hier ziemlich langweilig.
Ja, komisch, ne? Also ich finde ja dieses ganze Science-Fiction-Setting auch cool und auch das mit Atlas, dieser Privatfirma und so, hat alles irgendwie auch Potenzial und es ist auch sicherlich ausbaufähig, aber ich glaube, dass mir fast die älteren Call of Duties dann unterm Strich ein bisschen besser gefallen haben, weil es eben sehr viel, sehr stärker geführt ist irgendwie. Und das ist halt eben genau das. Also es gibt so etliche Spiele, die versuchen, das so ähnlich wie Call of Duty zu machen, weil auch dieses Tunneldesign zu machen, aber es einfach nicht so richtig hinkriegen, wie halt der Master of Disaster. Und war komisch. Also ausgerechnet dieser Teil, wo ich jetzt gedacht hatte, die lösen sich da so ein bisschen von dem Setting, also wagen ein bisschen mehr neu und Science Fiction. Also du kannst ja alles in Science Fiction darstellen, hätte man ja eigentlich theoretisch die wildesten Sachen irgendwie darstellen
können. Ja, aber dann ist es halt auch so beschränkt, dass du eben diese Kletterausrüstung nur immer in den Momenten hast, wo du sie halt auch benutzen kannst. Also so diese Fähigkeiten mit dem Exosuit, die kannst du nie wirklich einsetzen im Kampf, weil es ist dann halt nicht so dynamisch wie ein Crysis 3 zum Beispiel, was ja auch von dieser Thematik so war, wo du wirklich überlegen konntest, gehst du jetzt als Rambo vorne rein oder schleichst du dich von der Seite an? Das funktioniert hier nicht. Und diese diese Arena-Kämpfe, die du dann zwischendurch mal hast, die funktionieren dann aber auch trotzdem nicht, obwohl du so eingeschränkt bist, weil du gar nicht immer genau kapierst, wo die Frontlinie eigentlich ist. Ich habe ständig auf meine eigenen Soldaten geballert, weil ich irgendwo hingesprungen bin oder hingeflogen bin, wo dann auf einmal hinter mir meine Gegner waren und vor mir war gar keiner mehr. Es war ganz, ganz seltsam an manchen Situationen. Zivi halt.
Also sicherlich nicht schlecht, auf keinen Fall, aber irgendwie habe ich auch gedacht, dass mich das jetzt ein bisschen krasser wegsprengen würde. Sprichwörtlich, weil ich das eigentlich von Call of Duty auch immer erwarte. Also ich fand das letzte, das Ghost, trotz aller Kritik mit den Hunden und so weiter, fand ich das wirklich witzig, weil das irgendwie, also witzig im Sinne von, das ist halt wirklich einfach so ein simpler, also es war ja fast wie ein 80er Jahre Action, also wie Expendables als Spiel. So.
Mein Gast fand Ghost auch besser, obwohl es ja...
Du gehst da irgendwo rein und du ballerst dich da einfach durch und es ist wildeste Action und es ist einfach völlig unmöglich und völlig unplausibel. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, aber es macht Spaß, weil du halt eben das Gefühl hast, durch so eine Action-Choreografie durchgeführt zu werden. Und ausgerechnet bei Call of Duty Kevin Spacey, wo ja eigentlich ganz viel neu, besser, schöner und neuere Technik und weiß nicht, da hat das irgendwie gar nicht so richtig funktioniert. Obwohl die Ideen ja schon witzig sind mit so intelligenten Granaten und sowas. Irgendwie ist, also... Yeah.
Ich glaube, der Multiplayer hat aber profitiert von diesen Exosuits. Nur so von Hören sagen, dass der auf jeden Fall wieder auf einem sehr hohen Niveau ist.
Ja, genau. Also wir müssen dazu sagen, wir sind halt, was Call of Duty betrifft, natürlich auch die reinen Singleplayer-Menschen. Also wir spielen Multiplayer.
Redest du nur gar für nicht. Dich selbst.
Oder? Du? Spielst du Multiplayer?
Also der letzte, den ich wirklich lange gespielt habe, war Black Ops. Und also für mich gilt aber weiterhin, für mich ist die interessiert mich einfach nicht mehr, die Serie. Und ich finde, Modern Warfare 1 ist bis einfach unerreicht. Es gab kein besseres Call of Duty seitdem mehr. Und auch der Multiplayer ist mir mittlerweile auch zu... da finde ich, für mich hat es da ein bisschen die Community kaputt gemacht, weil wenn ich dann halt nur noch irgendwie die 12-jährigen Kiddies habe, die mich anbrüllen und dann, da hat es mir dann den Spaß ein bisschen verleidet auf der Konsole.
Kann man ja auch mit Freunden spielen, oder? Im Clan und so.
Ja, gut, klar, geht schon auch, ja. Aber dann musst du halt immer alles dir selber. Aber da habe ich halt irgendwie das Gefühl, also da, für mich persönlich, ich bin da eher bei Battlefield, dass ich einfach sage, okay, da macht mir einfach das Battlefield mit den mehr Spielern, mit den größeren Karten, wo du dann auch irgendwie, ja, Ziele erreichen musst, wo du auch nicht einfach alle irgendwie alle 15 Sekunden tot bist und alle und dann wieder reinspawnst und dann wieder zack, pff, tot, weg und dieses extrem schnelle Gameplay, was ja Call of Duty immer weiter vorantreibt. Und ich glaube, mit den Exosuits ist jetzt noch mal ein Tick schneller.
Aber es hat eben auf jeden Fall neue Impulse bekommen durch den Exosuit. Also wer da Bock drauf hat, ja, hat da, glaube ich, schon Fressen gefunden, auf jeden Fall. Ein Fresschen, ja, ein Leckerli.
Gut.
Ja, apropos schnell sterben. Oder was war jetzt deine Überleitung?
Oder?
Nee, ich wollte apropos schnell sterben, wollte ich zu The Binding of Isaac überleiten. Habt ihr The Binding of Isaac gespielt, die neue Rebirth-Version? Weil wir ja vorhin auch gesagt haben, endlich mal wieder was, oder vorhin, was in der letzten Folge, ich weiß gar nicht mehr, endlich mal wieder was für die Vita. Als das Spiel dann rauskam, habe ich meine Vita eigentlich fast nicht mehr weglegen können. The Binding of Isaac war eine Neuauflage eines Flash-Spiels, was, glaube ich, letztes Jahr oder vor 2 Jahren, weiß ich nicht genau, schon für PC und eben mit auf Flash damals entwickelt wurde. Und The Binding of Isaac Rebirth war jetzt nicht ganz der zweite Teil, aber eben eine Neuauflage mit ganz vielen Extras, mit DLC schon inkludiert und tausenden von neuen Items und Add-ons und eben grunderneuert auf einer Pixel-Engine, die dann auch auf der Vita und auf der PS4 läuft und in dem PS Plus-Paket zusammen exklusiv erschienen ist, sehr zum Leidwesen von Xbox One Besitzern. Und The Binding of Isaac hat mich komplett umgehauen und gefesselt. Ich wusste ja schon, dass es ein gutes Spiel war, aber ich habe es damals nicht sehr ausgiebig gespielt, weil man eben als Permadeath da sehr, sehr hohen Frustresistenz haben musste. Und jetzt auf der Vita hat sich das mir aber komplett neu erschlossen, dieses Spiel, und war eins der Highlights dieses Jahr für mich, weil ich eben endlich diesen Zugang zu diesen Permadeath-Spielen dadurch gefunden habe und auch verstanden habe, was diesen Reiz ausmacht, was Spelunky bei mir nicht wecken konnte, hat The Binding of Isaac definitiv geschafft. Unbedingt mal anschauen, wenn ihr eine Vita habt, wenn ihr hoffentlich das auch im PS Plus-Paket runtergeladen habt, ansonsten guckt mal auf im PlayStation Store. Muss man unbedingt gespielt haben, finde ich.
Mir hat's genau aus den Gründen überhaupt nicht gefallen. Ich bin da wirklich ganz am anderen Ende. Also ich verstehe den Reiz. Das ist ja dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip und so. Und ich finde ja auch durchaus dieses Art-Design witzig, weil das von dem Macmillan kommt. Der hat auch Super Meat Boy gemacht und so. Und das ist irgendwie, eigentlich ist es ja total kranker Scheiß, weil Isaac
eben, das müsste dir optisch eigentlich total
ja, ja, das deswegen habe ich es mir auch angeguckt. Also weil halt Isaac irgendwie in diesen Keller geworfen wird und es sind ja ganz viele Missbildungen und seine alten Töchter, Brüder, genau, das ist alles drin und du hast da wirklich sämtliche fiesen Gestalten als Comic-Variante. Das ist schon ganz witzig. Aber irgendwie hat mich das Spiel einfach null abgeholt. Ich weiß auch gar nicht so genau. Ich kann das auch nie so richtig begründen. Mir haben auch so Spiele wie Spelunky und so nie so richtig Spaß gemacht. Ich bin wahrscheinlich einfach nicht der Spielertyp dafür.
Ja, dachte ich eben auch. Aber Binding of Isaac hat es bei mir geschafft gehabt. Aber auch erst durch die Vita-Version, weil ich fand es total friemelig zu steuern. So, und es ist ja eigentlich ein Dual-Stick-Shooter. Mhm. Ja, du läufst mit dem linken Daumen mit dem Charakter und mit dem rechten schießt du. Das heißt, du kannst auch zurücklaufen und nach links oben schießen dann mit dem Stick. Und da ist die Vita oder der PlayStation 4-Controller ja wie gemacht dafür. Und auf dem PC musste man da ewig rumdoktern mit irgendwelchen Joypad-Apps und so. Das hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert mit Tastatur bei mir. Und auf der Vita ist das wie gemacht für die Vita. Fand ich super.
Also wieder und die PC-Spieler gegen uns aufgebracht.
Ja, ja, genau. Ja. Und dass man da ständig stirbt, hat mir in dem Moment auch nichts ausgemacht, weil die Runden an sich dann auch nicht so lange dauern. Man verliert nicht ganz so viel, fand ich, weil ja sowieso immer diese Dungeons zufallsgeneriert sind. Und bei Spelunky hatte ich irgendwie viel höheren Frust, weil man da eben bis Level 15 oder so runterläuft und dann alles verliert. Und bei Isaac ist das irgendwie nicht so dramatisch, weil man jedes Mal wieder so viel neue Sachen neu entdeckt, dass die Belohnung hoch genug ist.
Mhm.
Ja. Aber klar, konnte ich eben nachvollziehen, auch weil ich auch mal so über das Spiel empfunden habe und nicht reingekommen bin. Ja. Daniel, jetzt, du hast es völlig ignoriert, oder?
Ja. Ich habe Binding of Isaac völlig ignoriert. Prätentiöser Indie-Kack.
Hast du denn Pro Evo oder FIFA gespielt wenigstens dieses Jahr? Weil du bist ja eigentlich der Fußballfan von uns.
Das stimmt, aber ich weiß nicht, ich finde diese ganzen Spiele, also FIFA und so, auch schon immer irgendwie lustig, mal so gemeinsam eine auf irgendwie Couch-Koop mal eine Runde zocken oder bei einem Kumpel mal abends oder so. Aber ist jetzt irgendwie, kann ich mich da selber nicht so reinfummeln, dass ich jetzt sage, okay, ich setze mich jetzt wirklich alleine zu Hause hin und spiele da so eine komplette Saison durch oder so. Das irgendwie gibt mir da auf Dauer nichts und deswegen überlasse ich das auch immer gerne euch, beziehungsweise dir, Manu, was noch absurder ist, dir ein Fußballspiel zu überlassen. Aber das, ja, kann ich irgendwie, also mir gibt es dann einfach auf Dauer nichts und hab's aber mit sehr großem Interesse zur Kenntnis genommen, dass Pro Evo dieses Jahr wieder mindestens mit aufgeschlossen hat mit dem großen EA-Konkurrenten, ne?
Absolut. Ich muss ja auch gestehen, ich spiele diese Spiele ja eigentlich nur, damit ich mit der Nicole podcasten kann. Ich podcaste so gerne mit Nicole, aber die spielt halt nur Fußballspiele und deswegen habe ich die mehr. Nein, Blödsinn. Ich kann ja mit dieser, mit echtem Fußball-Fantum nichts anfangen, aber das ist ja das Schöne an Fußballsimulationen, dass die auch für sich funktionieren. Und deswegen hat bei mir auch PES, also Pro Evo, total gut funktioniert, weil ich mich gar nicht so gestört habe an den fehlenden Lizenzen. Die große Diskussion ist ja immer, dass EA die Bundesliga-Rechte eben komplett exklusiv hat, also fast komplett, beziehungsweise ja, die Bundesliga-Rechte sind, ach, ist alles im Podcast auf jeden Fall ausführlich beschrieben. Es gibt 2-3 deutsche Mannschaften, die eben auch in der Champions League spielen, die sind dann wiederum exklusiv bei der PES-Version. Und FIFA hat eben dann die ganzen Originalspieler von den restlichen Bundesligamannschaften. Also die Freiburg zum Beispiel wirst du lang suchen bei PES und es wird auch die nächsten Jahre nicht passieren, dass dort irgendwelche Spieler mit Originalnamen auftauchen. Aber das hat mich nicht gestört, weil die Simulation als solches total faszinierend ist. Also der Sport, die Art und Weise, wie man in dieses Spiel eintauchen kann, wie du dieses Spiel dann auch verstehen kannst, nur durch eine Simulation eines Spiels. Also mir wurde Fußball viel näher gebracht, was die Faszination von dieser Sportart, von diesem Teamsport ist, habe ich viel mehr durch PES und FIFA gespürt und gemerkt, als ich es je bei irgendwelchen Fernsehübertragungen oder so verstanden habe, weil du eben sehr viel aktiver da eintauchen kannst. Und mir macht es einfach extrem Spaß, weil diese Spannung, wenn es irgendwie 2-2 steht und du spielst gerade eine Saison und du schießt halt noch in der Nachspielzeit dieses erlösende Tor, das ist einfach so dermaßen befriedigend. Da kommen wenige Spiele dran an diesen Nervenkitzel. Innerhalb so kurzer Zeitspannen immer. Also diese Spannungskurve, die kannst du einfach sehr, sehr engmaschig fahren. Weißt du, wie ich meine? Weil diese Matches halt immer nur 5-6 Minuten oder so dauern. Und du ständig diese Erfolgserlebnisse hast, wenn du diese Matches gut bestreitest oder schöne Spielzüge hinkriegst. Hm. Das steigert sich natürlich nochmal durch Online-Spielen. Wenn du gegen menschliche Spieler spielst, egal ob Freund oder Fremd, ist es nochmal eine Schwierigkeitsstufe mehr, die dann eben auch für die Befriedigung sorgt.
Hm. Spielst du online auch dann?
Ja, ich hab für den Podcast halt auch ein paar Mal ausprobiert, aber da war ich dann einfach nicht gut genug. Also gegen die Computer-KI komme ich inzwischen ganz gut an, aber gegen die menschlichen Spieler, das sind halt einfach Spieler, die seit, oder Spielerinnen, auch gegen Nicole habe ich überhaupt gar keine Chance gehabt, die spielen halt seit Jahren und kennen auch die Feinheiten dieser Steuerung und die sind ja so komplex geworden, dass ich da überhaupt kein Land sehe. Das macht mir dann wiederum keinen Spaß, wenn ich dann halt ständig auf die Fresse kriege. Deswegen habe ich es mir dann mit dem Offline-Modus mich begnügt.
Aber selbst da ist es ja so, wenn man da irgendwie Spaß dran hat, dann kriegt man da so viel Spielzeit.
Unfassbar, ja.
Und das ist ja auch nicht alles. Dann hast du ja bei FIFA hast du da noch diesen Kartensammelmodus mit dabei und Dings. Mittlerweile haben ja selbst die normalen Fußballspiele schon so kleine Manager-Modi mit dabei. Ne? Mhm. Was ja eigentlich vorher war, das ja ein extra Spiel, der hier, wie hieß er, Manager, EA-Manager oder was, Fußballmanager. Und das ist jetzt da ja mehr oder weniger schon sogar mit eingebaut. Und da ist ja wirklich Wahnsinn, was man da mittlerweile bekommt. Und es ist doch beides.
Es war sowieso ein gutes Spiel für ein gutes Spielejahr für Sportspiele. Also NBA hatten wir dieses Jahr noch gar nicht, die 15er-Version hatten wir gar nicht explizit besprochen, aber ist auch ein fantastisches Simulationsspiel wieder geworden. Also wer sich irgendwie für Basketball interessiert, unfassbar, was da an Material drin ist. Und das war ja auch mein Vorwurf immer den Fußballspielen gegenüber, dass die NBA-Serie von 2K da nochmal eine ganze Schippe drauflegt, was so diese ganze Manager-Karriere angeht. Und auch du als einzelner Spieler kannst du bei FIFA und PES ja als aus der Ein-Personensicht quasi dieses Spiel begleiten. Du bist dann halt ein Stürmer oder ein Torwart und siehst das ganze Spiel nur aus dieser Perspektive und spielst halt nur den. Das macht aber bei so einem Spiel wie NBA mit halt nur 5 Leuten auf dem Platz noch mehr Spaß und noch mehr Sinn, weil du dich viel mehr noch in diese Rolle einfühlen kannst. Und die haben dann ja auch Zwischensequenzen, wo du beim Manager sitzt und Vertragsverhandlungen führst und Interviews auf dem Platz noch gibst. Also ein unglaublich tolles Spiel. Wenn du dieses Jahr, glaube ich, dich nur für Sportspiele interessiert hast, hattest du auch schon ein volles Programm. Also die 2 Fußballspiele sind super, NBA 2K ist grandios. Das andere NBA Live habe ich nicht angeguckt, aber ich war auch total begeistert zum Beispiel von diesem UFC von EA, dieses Prügelspiel, ihr erinnert euch, diese Ultimate Fighting Championship Lizenz, die ja dann zu EA gekommen ist, da bin ich auch richtig eingetaucht und hatte auch wochenlang Spaß mit diesen Kämpfen, bis ich dann, war dann sogar so weit, dass ich eben mich auf YouTube über die Kämpfer informiert hatte, die in diesem Spiel vorkommen, weil mich einfach diese Sportart an sich dadurch dann angefangen hat zu interessieren.
Okay. Also ein tolles Jahr für Sportspiele.
Ja, ich trainiere schon für die Gamescom, UFC Cosplay, genau.
Cool, dann sehen wir ja bald von dir so kleine Facebook-Bilder. Wie er es geschafft hat, innerhalb, unglaublich, Ärzte hassen ihn oder Fitnesstrainer hassen ihn, wie er es geschafft hat irgendwie.
Ich male mir die Bauchmuskeln einfach auf.
Genau. Und ja. Ah, geil, super. Also falls jetzt jemand Bock hat, so Tim Wiese und dann Manus Kopf da drauf zu photoshoppen, bitte einfach in die Kommentare.
Aber Micha, ein Sportspiel, was nicht ganz so realistisch war, aber was man schon auch als Sportspiel bezeichnen kann, war, glaube ich, Super Smash, oder? Da bist du auch ein bisschen inzwischen rangekommen.
Supergeil. Boah, das ist so witzig, das Spiel. Also ich habe das jetzt nach dem Podcast gespielt, ein bisschen später zu diesem Spiel gekommen. Aber also Smash Bros. Ist... Smash Bros. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreibe. Es ist das chaotischste Prügelspiel und gleichzeitig eine der schönsten Liebeserklärungen an Nintendo-Fans. Mhm. So, und ich bin nicht mal Nintendo-Fan, muss ich dazu sagen. Also ich finde Nintendo manchmal sogar extrem nervig, aber ich finde diese Sammlung von, also generell auch bei anderen Prügelspielen, ich fand das bei diesem Sony-Ding auch immer ganz cool und auch bei, es gibt auch ältere Sachen auf der PS2 und so, auf der Wii, wo dann auch immer so Mashups im Prinzip stattfinden, wo man verschiedene Figuren eines Labels im Prinzip alle unter ein Dach bringt und versucht, die alle gegeneinander antreten zu lassen. Und das ist bei Smash Bros. So cool, weil sie da einfach diesen kompletten Querschnitt auch durch Art-Design-Stil und so gemacht haben und da alle möglichen Figuren aus Fire Emblem und aus Zelda natürlich und aus Super Mario und aus etlichen anderen kleinen Dingen drin ist. Und weil du da die ganzen Stages auch, die sind so angelegt. Du kämpfst da zum Beispiel vor diesem Hintergrund von der Wii Fit Trainerin. Also gibt's irgendwie, macht irgendjemand im Hintergrund so Übungen vor einem Spiegel und du prügelst dich dann da. Und ich mag diese Verspieltheit von Smash Bros. Total. Das nimmt sich halt null ernst irgendwie. Das ist auf die Items und solche Sachen, die sind einfach komplett durchgedreht. Und wenn man es alleine spielt, macht es halt nicht wirklich Spaß. Das ist wirklich ein Spiel, das muss man mit Freunden spielen. Man muss mit Freunden unbedingt, also mindestens zu viert vor dem Rechner, vor der Wii U sitzen und dieses Spiel spielen. Oder wenn man jetzt keine Freunde zur Verfügung hat in dem Moment, zumindest mal online einsteigen und gegen Menschen spielen. Weil
online ist echt hart. Das ist
ein absoluter Pro. Ja. Also super witziges Spiel. Ich habe einen Riesenspaß. Es ist auch ein geiles Spiel, dass man einfach mal zwischendurch für ein paar Runden spielen kann und so. Es ist sehr, sehr angenehm, auch immer wieder neue Sachen freizuschalten und so weiter. Also ich kann es sehr empfehlen. Und ich finde, was mir eigentlich extrem gut gefällt, auch generell an den ganzen Wii U-Spielen, die wir dieses Jahr von Nintendo auch gesehen haben, ist, dass wie viel Charakter und wie viel Persönlichkeit jede einzelne Figur in diesem Spiel hat. Und das fällt in einem Prügelspiel, wo du natürlich, was ja absolut figurenzentriert ist, ja auch extrem auf, wenn du in den Pausenmodus gehst und die einzelnen Animationen oder die Gesichtsausdrücke zum Beispiel irgendwie anguckst und so, da steckt unheimlich viel Liebe drin. Also das
hat ja auch lang genug gedauert, ja.
Ja, aber es ist halt so, die haben halt alle ihren eigenen Charakter und ihre eigene Körpersprache und so. Also so eine Zelda verhält sich komplett anders als Peach zum Beispiel, obwohl sie ja beide Prinzessinnen sind, und Mario hat natürlich eine ganz andere Körpersprache und ganz andere Körperhaltung als Luigi Und das geht.
Jeder Charakter hat auch völlig, spielt sich halt auch komplett unterschiedlich. Also auch von der Herangehensweise, wie du mit denen kämpfst, ist dermaßen unterschiedlich, dass du am Anfang überhaupt gar keinen ich kam überhaupt nicht zurecht mit diesem Spiel am Anfang, weil die sich so komplett unterschiedlich spielen, diese Charaktere.
Da muss man muss seine Figur auch erstmal finden. Also es ist tatsächlich auch so, dass die etwas einfachen, eher menschlichen Figuren, die also etwas nachvollziehbarere Moves haben, also sagen wir mal Samus oder Link zum Beispiel, die spiele ich beide sehr gerne.
Schwertkämpfer oder so.
Richtig, genau. Also Link halt als Schwertkämpfer und Samus als eine, die hat diese Elektropeitsche, aber die funktionieren beide sehr ähnlich. Also die haben jetzt keine besondere Air-Control oder so, wie zum Beispiel andere Figuren, die dann mit dem Rock dann durch die Gegend gleiten oder so. Und sind halt eigentlich sehr, sehr, also verhalten sich so, wie man es vielleicht erwarten würde. Aber kann dann später seinen Liebling finden und das dann auch wirklich spezialisieren. Und das heißt ja immer, Smash Bros. Ist ja dieses Kinderprügelspiel und hat überhaupt keinen Anspruch. Stimmt nicht. Wenn man dann einmal online spielt und andere Spielen sieht, da steckt echt eine Menge hinter. Also es sieht knallbunt und...
Es ist auch ein absolutes E-Sport-Game.
Ja, also
da ist eine wahnsinnige Tiefe noch in diesem Spiel versteckt. Wir haben über beide Versionen einen Podcast gemacht, auch die 3DS-Version, die deutlich vorher kam. Die auch super ist, aber im Multiplayer extrem unter Lag zu kämpfen hat. Also ich habe das hier mit dem Konrad in Freiburg, wir haben uns dann immer getroffen, haben die 3DS-Version zu viert gespielt, das war stellenweise unspielbar, obwohl man eben direkt über das Local-Netzwerk dann miteinander spielt. Also man hat auch Verbindungsabbrüche, wenn man sich dann mal einen Meter zu weit auseinander bewegt. Ist leider nicht so stabil und ruckelt wie die Sau, wenn man da zu dritt oder zu viert unterwegs ist. Mhm. Das Problem hatten wir dann bei der Wii U-Version aber überhaupt gar nicht. Also da haben wir mit 8 Spielern gespielt. Das war ja auch eins der einzigen Spiele oder das einzige Spiel, was man zu 8 gleichzeitig an einem Fernseher spielen kann, oder? Mhm. Fällt mir kein anderes ein. Da haben sie ja extra auch nochmal diesen Adapter für rausgebracht mit den GameCube-Controllern.
Ja.
Und das haben wir dann auch gemacht und haben es zu 8 hier gespielt. Und es war eine riesen Gaudi. Allerdings auch nur für kurze Zeit. Also zu viert macht das Spiel dann doch deutlich mehr Sinn, weil man sich viel mehr auf die Kämpfe konzentrieren kann. Bei den Achterkämpfen ist es einfach nur noch Spaß und Chaos pur. Aber so richtig spielbar ist es dann auch nicht mehr.
Das ist wahrscheinlich, so weil es ja Spaß gedacht. Pur ist.
Nein, aber es ist so chaotisch, dass dann die das gerne spielen, weil sie halt gut kämpfen können, die haben da schnell die Lust verloren.
Ach so,
für die Leute, die nur Button-Mashing machen, die waren dann total happy, weil sie auch mal gewonnen haben in einem Achter-Match, weißt du? Mhm. Aber die Leute, die Smash ein bisschen ernster nehmen und auf die Leute trifft man schnell, wenn man sich mit Smashern unterhält, denen dann total wichtig ist auch, das Item müssen wir ausschalten, das ist total imbar. Dann kommt immer drauf an, mit welcher Gruppe du spielst. Aber 8 Spieler fand ich fast schon zu extrem. Aber zu viert ist es ein Must-Have auf jeden Fall, wenn man eine Wii U hat.
Definitiv. Also wirklich ein fantastisches Spiel. Hat auch ein bisschen gedauert über die Jahre, so bis ich da so vollends reingekommen bin. Ich habe es damals auf dem GameCube, glaube ich, zum ersten Mal gespielt und habe dann auch nicht sofort verstanden, was die Leute so an...
überhaupt nicht verstanden.
Ja, was die so an Smash so fasziniert. Also ich war natürlich dann auch eher so in der Richtung von Tekken und so dann angesiedelt und habe mich dann eher in solche Spiele reingefuchst. Aber so über die Jahre hinweg ist der Spaß also und die Freude an dieser Serie auch deutlich gewachsen. Und ich mich jetzt sehr, sehr über diese Veröffentlichung gefreut. Also auf dem 3DS würde ich es nicht spielen. Die Version habe ich auch nie gesehen. Ich finde aber auch Prügelspiele auf dem Handheld irgendwie so ein bisschen suboptimal. Ich habe das mal mit Street Fighter ausprobiert und das war nicht so cool. Aber die auf der Wii und mit Freunden wirklich ein Brecher. Also wenn man eine Wii hat und man kauft sich Mario Kart 8 und Super Smash Bros., hat man im Prinzip die, ich sag mal, Partygesellschafts Freunde, Konsole schlechthin. Also man braucht eigentlich dieses Jahr
nichts. Und dann Bayonetta für die Abendstunden, genau.
Ja, oder genau.
Daniel, mich würde jetzt interessieren, wir haben dieses Jahr echt ein tolles Jahr für die Wii U gehabt. Du hast für dich so, nö, brauche ich noch nicht. Gibt es denn einen Zeitpunkt, wo du sagst, jetzt habe ich doch mal irgendwie Bock auf eine Wii U, oder sind das einfach nicht die Spiele, die dich reizen, so Mario Kart und Bayonetta und Co.?
Zelda. Also habe ich schon gesagt, wenn das Zelda rauskommt. Ja. Wie bitte?
Ja, das ist ja eine klare Antwort auf jeden Fall.
Achso. Nee, dann ist für mich auf jeden Fall auch, dann muss die her. Bei mir war es halt bisher immer so, dass den Luxus habe ich jetzt nicht mehr, dass ich mir halt immer noch früher aus der alten Arbeit beim Gamesmarkt eine ausleihen konnte mal. übers für Wochenende.
Die paar Sachen, die dann
ja, genau, für die paar Sachen, um da mal reinzugucken. Also zum Beispiel Wind Waker HD war so ein Spiel, was ich mal übers Wochenende mir halt einfach mal ausgeliehen habe. Und jetzt ist halt eher so, ja, es kommt immer mal wieder was, aber es sind jetzt auch alle so Spiele, die mich jetzt nicht extrem ansprechen, sondern die ich eher so, ja, nice to have, würde ich mir schon mal anschauen, wenn ich könnte, aber ich sehe jetzt auch keinen großen Verlust, wenn ich es nicht spielen kann, und da reicht's mir halt nicht, wenn einfach ab und zu mal alle 2-3 Monate irgendwas kommt, was dann sicherlich gutes Spiel ist, aber die Summe ist mir dann doch irgendwie rechtfertigt dann jetzt die Wii U nicht so. Und ich meine, das sieht eh schon hier absolut pervers aus mit irgendwie immer noch 3 Konsolen, die angeschlossen sind um den Fernseher rum und die 4. ist hinten verpackt und die 5. auch noch und so. Also die habe ich jetzt zumindest schon mal weggeräumt, so die Xbox 360 zum Beispiel und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie gerade sage, oh, mir fehlt aber wirklich gerade was zum Spielen und vielleicht wäre die Wii U da ganz gut, sondern im Gegenteil, es ist eher so, dass ich sag, ich bin ja schon jetzt völlig ausgelastet. Da bin ich vielleicht ganz froh, wenn ich jetzt auf der Wii U noch nicht alles mitnehmen muss, aber ich glaube spätestens, wenn dann das Zelda nächstes Jahr kommt, dann werde ich wohl nicht drum rumkommen.
Hm. Verstehe, verstehe.
Ja. Gut,
so, haben wir es fast.
Zwei Sachen für November noch ganz kurz, aber da können wir eigentlich so drüber bügeln, weil GTA 5
noch, genau.
HD kommt noch ein Cast und ist, muss man jetzt auch nicht viel dazu sagen. Klar, ganz nett, neue Ego-Perspektive, aber GTA halt, also da.
Ich warte vor allem auf diesen Heist-Modus, der heute angekündigt wurde. Also GTA Online hat jetzt am Tag der Aufnahme nochmal quasi, jetzt endlich kommen diese Heists, die wir damals im GTA 5 Podcast ja auch so vermisst haben. Dass wir gesagt haben, das war eigentlich genau das, worauf wir uns drauf gefreut haben, wenn ich das noch so richtig, also bei mir war das zumindest der Fall. Aha. Die wurden jetzt heute nochmal, ja, Entschuldigung, es hat wirklich länger gedauert, das war viel schwerer, als wir gedacht haben, aber die kommen jetzt definitiv Anfang 2015 und dann wird es da auch nochmal einen großen Cast zu geben, weil da habe ich schon Bock drauf, weil GTA habe ich eh schon durchgehabt, das wollte ich
ist
jetzt
das
nicht
nochmal so, spielen. Wenn ich kurz vor mich unterbreche, das wird dann halt so ein Payday-Modus, oder was?
Genau, diese 4, 5, 6 Spieler, ich weiß nicht wie viele, ich glaube 4, die dann eben so eine Crew bilden und dann auf diese Verbrecherüberfälle gehen und vorher mit Planung und so. Der Trailer so, verspricht zumindest das, was damals schon versprochen wurde, verspricht er jetzt wieder von neuem. Ja. Aber sieht ganz cool aus. Ja, so zu 4. mit dem Fallschirm runterspringen und von oben in ein Gebäude reindringen und dann mit dem Akkubohrer den Tresor aufschrauben. Das sind so Szenen, die man da sieht. Und man hat auch wieder diesen Planungs-Guy, der da an dieser Pinnwand steht und sagt, yeah, you have to be a crew und so. Und das, was sie jetzt heute so da angekündigt haben, verspricht auf jeden Fall genau dies, dass man zu 4. Payday-Style diese Banken ausraubt und so.
Ja, gut. Dragon Age Inquisition haben wir auch schon angesprochen, wird auch noch ein Cast zu kommen. Und also wer da was wissen soll, soll einfach hier Lady Geekness Sarah auf Twitter folgen. Die postet ungefähr pro Sekunde 5 Bilder oder Infos über das Spiel. Das reicht. Also da ist man mehr als umfassend informiert. Dezember, da klingt es jetzt alles schon so ein bisschen aus. Ein paar
da
Sachen.
Kam nicht mehr viel.
Ein paar, ja, so ein paar Nachzügler kamen da noch. The Crew hatten
haben
wir genau, schon, aktuell am Montag erst, was ein bisschen fies war, weil ich jetzt dadurch diesen Podcast auch echt voll Bock drauf habe, das mir mal anzuschauen. Allein nur diese große Welt, das hat schon, klang schon alles sehr, sehr reizvoll. Und dann ein Spiel, was ich aktuell auch nur auf der Platte liegen habe, aber auch noch nicht angefangen habe. Lara Croft and the, heißt es, and the Temple of Osiris?
Temple of. Oh, weiß auch nicht.
Oder Lara Croft, Doppelpunkt, Temple of Osiris. Ist auch wurscht, ist der Nachfolger zu Guardian of Light, was meiner Meinung nach das beste Koop-Spiel ever ist.
Ever.
nee, also ich fand...
mit Vierer Koop verspricht, genau.
Ja, da hatte ich ein bisschen Angst, weil ich schon... Ich fand Zweier, diese Combo war halt perfekt. Und deswegen habe ich so ein bisschen Angst, dass das jetzt ein bisschen aufweicht, wenn man es dann halt mit 4 Leuten spielen kann. Ob sie dann wirklich, weil zu zweit war dieses Balancing zwischen denen, was die Charaktere konnten und wie man halt wirklich auch zusammenarbeiten musste. Weil es war nicht so ein Spiel, wo man halt zufällig durch die gleichen Level läuft und es ist ganz nett und man teilt sich dann halt was und quatscht nebenher so ein bisschen. Sondern bei dem Guardian of Light war es ja so, dass man wirklich gut zusammenarbeiten musste, sonst ist man überhaupt nicht weitergekommen. Und ich hoffe, dass das bei Temple of Osiris auch wieder so ist, aber muss man jetzt mal abwarten, wird es aber auf jeden Fall auch noch einen Kass dazu geben, wenn wir es nach den Feiertagen auch mal gespielt haben.
Ich war leider zu sehr mit einem anderen Square Enix-Spiel beschäftigt, mit Kingdom Hearts 2,5 HD Remix.
Kommt jetzt, auch im Dezember,
genau. Nee, was jetzt, ja, das ist am Anfang Dezember rausgekommen und das hat mich vor Lara Croft erreicht und da Nur ganz kurz zwei Sätze. Ich hasse Disney und mag Final Fantasy, aber das ist eins der wenigen Disney-Spiele, die mir echt gut gefallen, weil sie es irgendwie geschafft haben, diese zwei Universen, gut, Final Fantasy sind ja immer mehrere Universen, aber ich sage jetzt mal trotzdem, dieses Multiversum von Final Fantasy und dieses Universum von oder auch die Multiversen von Disney irgendwie unter einem Banner zu bringen. Ist ein sehr cooles Action-RPG, jetzt in der Neuauflage auch wirklich nochmal technisch aufgehübscht und so. Und eigentlich auch das perfekte Weihnachtsspiel ist mir dann aufgefallen, als ich es reingelegt habe, weil es ja diesen ganzen Disney-Kram irgendwie hat. Also man assoziiert Disney ja auch sehr oft, weil früher die, oder eigentlich immer noch, die Filme immer zu Weihnachten rauskommen. Und man dann immer, also zumindest bin ich als Jugendlicher immer regelmäßig ins Kino gegangen zur Weihnachtszeit und habe mir dann immer den neuesten Disney-Film angeguckt. Und irgendwie habe ich mich daran erinnert gefühlt. Das ist irgendwie sehr, sehr nett. Also wenn man in diese Stimmung eintauchen möchte und ja so vielleicht auch so ein bisschen nostalgisch bedingt ist mit König der Löwen und mittlerweile muss man ja so auch so Sachen sagen wie Fluch der Karibik und so, dann kann man sich das echt ganz gut angucken.
Aber Star Wars kommt immer noch nicht drin vor, oder?
Ist ja, ach so, stimmt, das ist jetzt auch Disney, ne? Ja. Das wäre witzig, wenn in Kingdom Hearts 3 Stormtrooper auftauchen oder so.
Ja, ich warte ja immer noch auf die Star Wars-Figuren bei Disney Infinity, aber da müssen wir wahrscheinlich noch auf den Kinofilm warten, bis es soweit ist, ja.
Das stimmt. Wirklich, also es ist ein nettes Action-RPG. Ist jetzt kein rundenbasiertes System, ist halt wirklich so hau drauf-mäßig. Also man kloppt da schon aktiv rein, ist sehr einsteigerfreundlich und wenn man denkt, einfach mal bitte angucken. Wenn man denkt, cool, Disney will ich auch mal spielen, dann lohnt sich das auf jeden Fall.
Kommt auch noch ein Cast vielleicht im Januar, oder?
Denke ich auch, ja. Es sind zwei Spiele im einem auch. Also es täuscht ein bisschen, da stehen drei Titel. Das ist noch eine kurze Warnung, bevor ihr jetzt losstimmt und das kauft. Also da steht irgendwas von drei Titel im Paket. Das ist aber so ein bisschen getürkt, weil eigentlich sind es zwei. Es ist Kingdom Hearts 2 und irgend so ein DS-Spiel, wo mir der Name jetzt gerade nicht einfällt. Und die Zwischensequenzen von einem weiteren Spiel. Das haben die schon bei dem ersten Spiel so gemacht. Und ich habe auch nicht verstanden, wieso. Also sie wollten offenbar, dass die Handlung komplett ist bei dem Ding. Und es sind dann irgendwie, da kannst du dir zwei Stunden lang irgendwelche aufgehübschten Zwischensequenzen angucken. Aber dieses, wie gesagt, das dritte Spin-off ist dann nicht dabei. Und das finde ich, ist schade, ist hier auch schade, aber eigentlich sollte es hauptsächlich um das Hauptspiel, nämlich Kingdom Hearts 2 gehen und es ist auf jeden Fall sehr erhaben. Cooles Ding.
Okay, aber es ist auch kein neues, gell? Es ist ein Remake.
Ja. Wie bitte? Ja.
Ist eine Neuauflage, oder?
Ist eine HD-Neuauflage. Da kommt nächstes Jahr, ich meine, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, der dritte kommt auch irgendwann nächstes Jahr. Also der richtig dritte Teil, der komplett neu produziert ist.
Ich habe nämlich gerade, das kam mir alles so bekannt vor, aber jetzt fällt es mir auch wieder ein, ich habe ja damals gecastet über 1.5 HD Remake, ne? Und da war genau das auch das Problem, dass da halt irgendwie von dem einen DS-Spin-Off waren da irgendwie nur die Zwischensequenzen, was ganz nett ist, aber man kann sich dann halt im Prinzip nur die Zwischensequenzen anschauen, aber nicht das Spiel spielen, was da eigentlich dahinter ist. Das genau. Ist halt eher so, ja, der Vollständigkeit halber kannst du halt da nochmal irgendwie, wenn du den kompletten Handlungsstrang nachvollziehen willst, dir das angucken. Aber
das mag vielleicht auch technische Gründe haben, weil das PSP-Spin-off ist ja dabei.
Ja gut, aber das ist wahrscheinlich leichter zu portieren, ne?
Genau, und DS-Spin-off, wer weiß, wie das ausgesehen hätte. Also wahrscheinlich war das dann irgendwie so die Entscheidung, okay, das können wir den Leuten auf den großen Schirm nicht zumuten. Ich finde es trotzdem schade, weil, also zumindest ist die Handlung da drin, aber irgendwie habe ich auch keine Lust, mir so ein Rollenspiel in zwei Stunden als Zwischensequenz anzugucken. Also
ja, klar, verstehe ich.
Naja.
Sprach's und lag Metal Gear 4 ein.
Genau. Gut, ein Spiel, was wir aber noch geschafft haben, im Dezember zu besprechen, ein Kleinod, Never Alone, ist auch jetzt nicht so lange her, aber war, glaube ich, uns
der
allen drei
Jahresabschluss.
Ja, allen drei nochmal ein Bedürfnis, das zumindest hier zu nennen, der Vollständigkeit halber, weil es wirklich ein
schönes Ding.
Ja, da ist ja auch so. Ja, also,
ein schönes Ding.
Ein hervorragendes kleines Spielchen. Und haben wir auch in dem Podcast so Dinge angesprochen, dass es sicherlich vielleicht gameplay-mäßig spielerisch Probleme hat, aber trotzdem eine schöne Nummer. Und kann man empfehlen. Gut, dann hier stehen noch so ein paar Sachen drauf, die wir halt auch einfach nicht mehr geschafft haben. Und vielleicht können wir da auch dann langsam mal zum Ende und zur Ankündigung eigener Sache überleiten. Und zwar Tales from the Borderlands und das Game of Thrones Spiel von Telltale. Auch einfach nicht mehr geschafft. Haben wir nicht mehr hinbekommen, wird aber alles nachgereicht. Aber da vielleicht so die kleine Erklärung zum Ende des Jahres, dass wir halt, wie gesagt, das ist alles ein Freizeitprojekt und manche Sachen bekommen wir halt einfach frei in unserer Freizeit zeitlich nicht hin oder es klappt irgendwas mit Gästen nicht, es verschiebt sich was, Gäste sind krank geworden oder bei uns ist irgendwas dazwischen gekommen und deswegen können wir manche Sachen nicht so aktuell besprechen, wie wir es gerne wollen, aber wir werden es trotzdem versuchen, das dann irgendwie immer noch nachzureichen. Und ja, wir gehen jetzt eine Premiere, vielleicht magst du das ankündigen, Manu, in die kurzen Weihnachtsferien.
Genau. Ich hatte mir gedacht, so als kleines Präsent für uns selber, lasst uns doch dieses Jahr ein bisschen relaxter machen. Wir haben uns angeguckt, wie das mit den Weihnachtsfeiertagen ausschaut und es wäre sowieso relativ zerstückelt, dass dann da mal unter der Woche eine Folge quasi kommt, weil dann wieder ein normaler Tag wäre und dann ist ja doch wieder irgendwie Heilige Drei Könige hier und da ist irgendwie erster Weihnachtsfeiertag und dann ist doch wieder Wochenende. Haben wir uns gedacht, machen wir einfach verdiente Weihnachtsferien. Ich hoffe, ihr stimmt uns damit überein, dass wir uns diese kleine Pause gönnen dürfen, weil wir auch davon ausgehen, dass halt uns viele so auf dem Weg zur Arbeit hören, beim Pendeln, so in den morgendlichen Alltag integriert haben. Und dann fällt es vielleicht auch gar nicht so arg auf, wenn man dann mal zwei Wochen keine Inside Moin-Folge hat. Es ist ein absolutes ungewohntes Gefühl, mal zwei Wochen nicht zu podcasten. Ich werde es wahrscheinlich auch vermissen. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht. Aber ich werde es vielleicht auch genießen können. Und ich dachte, wenn wir jetzt schon angeblich der Podcast mit den meisten Folgen in Deutschland sind, dann schafft es auch in den zwei Wochen keiner, uns aufzuholen, oder?
Glaube ich auch nicht, nee. Also ich habe das schon, wenn ich mal rein nüchtern das betrachte, schon sehr, sehr nötig. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich ein bisschen ausgebrannt bin, spielerisch. Aber es waren jetzt schon im Herbst einige Sachen dabei, wo ich sage, okay, da hätte ich vielleicht gerne ein bisschen länger gespielt. Die hätte ich gerne mir angeschaut oder ich hätte sie gern weitergespielt. Und da habe ich halt manchmal einfach, okay, es ging halt nicht, weil es war halt schon das nächste Spiel, was wieder da war, was gespielt werden musste. Und das war oft sehr, sehr stressig, jetzt gerade in den letzten Wochen. Und deswegen glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass ich mir jetzt einfach mal ein, zwei Wochen jetzt gönne, wo ich einfach dann irgendwie mal wieder aus Spaß am Spielen einfach ein bisschen spielen kann und nicht diesen impliziten Druck durch den Podcast verspüren. Es soll jetzt auch gar kein Gejammer sein, im Gegenteil, es macht ja irgendwie weiterhin großen, großen Spaß, hier zu podcasten. Aber vielleicht muss man manchmal auch einfach kurz mal den Kopf wieder ein bisschen frei bekommen und dann kann man, glaube ich, auch im neuen Jahr wieder etwas befreiter dann irgendwie einsteigen.
Dem pflichte ich bei, absolut. Herr Raumer. Absolut. Ist genau das, was ich jetzt auch sagen würde. Es hat wirklich jetzt, also gerade im vierten Quartal, wo natürlich zum Weihnachtsgeschäft unheimlich viele Spiele veröffentlicht werden und so, hast du schon, du hast halt immer so im Hinterkopf, okay, wir müssen diese vier Wochen irgendwie voll kriegen und das sind ja immerhin, wenn man die Brunches noch mit dazu zählt, 26 Folgen im Monat. Und dann müsste jeder von uns irgendwie so 8 bis 9 Titel im Schnitt spielen, was natürlich in der Realität nicht so funktioniert, weil der eine spielt da ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Und also ich fand es schon echt schwierig die letzten Wochen. Also das Projekt macht einen riesen Spaß, aber wenn man dann so in Bedrängnis gerät, dann merkt man schon, dass da schon ein gewisser Druck auch herrscht und eine gewisse Erwartungshaltung, die man an sich selbst und das Publikum natürlich auch an einem stellt. Und das war sehr, sehr spürbar. Deswegen sehe ich diesen zwei Wochen auch mit Freude entgegen. Wahrscheinlich werde ich da überhaupt gar keine Computerspiele spielen.
Dann hast du im Januar wieder den Druck, Micha. Spiel.
Weißt du, dann, das ist schon war jetzt sehr, sehr spürbar. Also ich bin da ganz bei Daniel. Also mal was völlig anderes machen, teilweise vielleicht auch hier liegt ein Zeit Stapel. Hier steht zum Beispiel ein Stapel Bücher, den ich immer anfangen wollte, aber in den letzten Wochen war einfach überhaupt gar keine Chance, das irgendwie mal anzugehen. Oder auch vielleicht mal ein Spiel zu Ende spielen, was mal angerissen wurde für den Podcast. Also es kommt häufiger vor. Und ist auch nicht so ganz so schön. Ist auch unbefriedigend auf Dauer, so viele offene Sachen dann irgendwie rumliegen zu haben.
Ja. Wobei das jetzt auch nicht ein explizites Podcast-Problem ist, hat Daniel ja auch schon kurz angesprochen. Ich glaube, das geht vielen Hörern auch so, dass man im Herbst das Gefühl hat, wann soll man das denn alles spielen? Und dass dann der Pile of Shame wächst ja unweigerlich, wenn man sagt, Assassin's Creed interessiert mich, aber The Crew auch. Und This War of Mine will ich mir auch noch angucken. Und Far Cry 4 ist ja auch noch da. Kann man ja auch eigentlich gar nicht schaffen. Also von daher genießt die Zeit, die Podcast-Pause um Zeit mit eurer Familie zu verbringen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ihr könnt auch gerne noch alte Folgen in Sat Moin nachhören, die ihr noch im Backkatalog habt. Wir freuen uns natürlich auch weiterhin über Nachrichten, Kommentare und Feedback. Und ich glaube, dass wir frisch gestärkt ins Jahr 2015 starten können. Der Januar wird ja auch immer ein bisschen ruhiger, deswegen werden wir jetzt Pause machen bis zum 7. Januar, gell?
Der 6. ist Heilig Dreikönig, der Feiertag. Genau. Da gönnen wir uns den Brückentag noch am Montag und dann schauen wir mal, ob wir mit einer kleinen Jahresvorschau ins neue Jahr starten und dann alles so ein bisschen nachholen. Und ja, ich wollte noch ein paar Worte zum Insert Moin im letzten Jahr an sich verlieren. Also es hat sich extrem erfreulich, finde ich, entwickelt. Mhm. Auch von den Abrufzahlen hat sich da ja fast verdoppelt teilweise nochmal. Für gute Folgen und was halt immer so
20% sogar.
Genau. Nee, und Patreon ist auch, glaube ich, haben wir alle nicht damit gerechnet, dass das wirklich so zuverlässig läuft und dass das auch so viel Anklang findet und überhaupt keine negativen Reaktionen hervorruft. Wir hatten da am Anfang ja schon irgendwie so ein bisschen Magengrimmen, dass das vielleicht auch Kritik und negative Stimmen auf sich ziehen könnte. Ist überhaupt nicht passiert und da also wirklich vielen, vielen Dank. Man kann es überhaupt nicht genug betonen, wie dankbar wir da sind, dass das einfach halt uns zumindest zeitlich, Zeit können wir uns nicht kaufen davon, aber zumindest finanziell ein bisschen entlastet, weil man muss halt doch irgendwie hier mal ein Spiel, da mal eine Konsole, hier mal irgendwie eine Reise nach Köln zur Gamescom oder so. Und dass wir einfach das, würden wir wahrscheinlich so oder so kaufen, aber wir müssen uns dann zumindest nicht in Unkosten stürzen. Und das hilft uns sehr viel. Und dazu nochmal wirklich vielen, vielen Dank. Und auch vielen, vielen Dank an die Gäste. Ich finde das immer ein bisschen schade, dass wir in so einem Jahresrückblick immer nur im Prinzip, wir sind ja maximal 50% immer dieses Podcasts und ganz, ganz viel Meinungsvielfalt, ganz, ganz viel interessante Themenvielfalt bringen eigentlich die anderen 50% von Insert Moin rein. Das ist halt einfach die riesige Bandbreite an Gästen, die wirklich, muss ich auch sagen, mittlerweile bin ich sehr erfreut, dass immer wieder öfter ich gar nicht mehr erklären muss, was Insert Moin ist, sondern dass man schreibt eine Mail und dann sagen, ja, kenne ich schon, cool, hab mir der und schon mal empfohlen, dass teilweise die Redakteure oder Podcaster oder Blogger oder sonst was, wenn wir die fragen, dass die teilweise andere Leute empfehlen und sagen, ja, hier, den habe ich schon mal gefragt, der würde mitmachen und so. Und das heißt, es fällt uns zunehmend leichter, Gäste zu finden, weil die Leute entweder schon mal zu Gast waren, es mittlerweile haben wir ja fast alle schon mal hier vors Mikro gezerrt, oder dass die Leute einfach den Namen schon mal gehört haben oder teilweise sogar eben sagen, ich höre selber sogar ab und zu mal eine Folge. Und ich bin gerne dabei. Und
ja, und auch, dass sie immer so mit Freude dabei sind. Also es ist ja immer so ein lustiger Moment, wenn die dann sagen, danke für die Einladung, und man selber eigentlich ja total dankbar ist, dass sie sich die Zeit genommen haben, dann eine Stunde über dieses Spiel zu reden oder so. Also auch von mir ganz herzlichen Dank an die ganzen Hörer, bis auf Dom, der sich dauernd ständig selber einlädt. Abgewimmel nervt langsam. Aber nein, im Ernst, ganz, ganz vielen Dank für diese tollen Gespräche, weil ich finde auch immer sehr erfüllend, wenn man neue Gäste im Podcast hat und danach merkt, dass es einfach eine schöne, tolle Diskussion gewesen ist oder dass diese Chemie irgendwie funktioniert hat, ist dann immer ein sehr schöner Moment, wenn dann der Podcast im Kasten ist und es einfach gut funktioniert hat mit den Gästen.
Aus meiner Sicht würde das ohne Gäste ja auch überhaupt alles gar nicht funktionieren. Also deswegen auch von meiner Seite aus vielen, vielen Dank. Auch vor allen Dingen, dass sich immer wieder dieselben Freiwilligen, also wir haben jetzt gerade über Dom gescherzt, aber wir sind halt natürlich extrem froh, dass Gäste dann auch wiederkommen. Also dass einige dann sagen, so, das war so cool, es hat so viel Spaß gemacht, da schmeiße ich gerne mal abends irgendwie noch eine Stunde von meiner Abendplanung raus und unterhalte mich euch über dieses Spiel. Das ist total cool. Irgendwie habe ich dann nicht erwartet, dass es dann auch so lange, dass das Interesse so lange aufrecht bleibt, was Gäste betrifft. Ich habe immer so ein bisschen Angst, so, okay, jetzt haben wir irgendwann auch alle Leute eingeladen, die in der Industrie sind, und es gibt bestimmt irgendwie irgendwann, dass man da irgendwann an Grenzen stößt. Aber wir lernen immer wieder neue Leute kennen, was total cool ist, und immer mehr Menschen trauen sich vor allen Dingen auch, einfach mal spontan über irgendwas zu reden, was ja durchaus sicherlich eine kleine Überwindung irgendwie kostet, wenn man eingeladen wird irgendwie. Deswegen an dieser Stelle auch vielen, vielen Dank. Also vor allen Dingen auch an die Leute, die bei Insert Moin eine Premiere gefeiert haben, also zum ersten Mal in einem Podcast dabei waren oder vielleicht generell zum ersten Mal überhaupt so ja, sich auf eine Podcast-Bühne gestellt haben. Das bedeutet echt total viel. Ist super cool. Und ich hoffe sehr, dass nächstes Jahr auch sehr viele neue Gäste mit dabei sind und ihre Perspektive mit einbringen.
Ja, und was man auch nicht hoch genug loben kann, Daniel, du hast es vorhin schon kurz angesprochen, diese Diskussionskultur, die wir erleben in den Foren, in den Kommentaren auf Twitter, dass da so gut wie keinerlei Anfeindungen entstehen, dass es immer eine sehr, sehr schöne und freundliche Diskussion ist, gerade was auch so manchmal so Anekdoten oder so angeht und vor allem diese indirekte Mitarbeit, also wir kriegen ganz viel Themenvorschläge geschickt, dass Hörer uns sagen, rede doch mal über das Thema oder bei dem Brunch habe ich an das und das gedacht, wäre das nicht auch mal ein Thema für euch oder auch Gäste vorgeschlagen werden, ja, dass jemand sagt, hier, ich habe in der Maniac oder so irgendwie einen Artikel darüber gelesen, wäre das nicht auch ein Interviewpartner für euch, Feedback zu unserer Sendung, Kommentare und Bewertungen bei iTunes, das sind alles so Sachen, die uns dann auch einfach einfach total wertvoll sind. Also vielen Dank nicht nur fürs Zuhören, sondern eben auch fürs aktive Mitmachen.
Ja.
Ja. Ja, wir sind super froh, dass wir nicht so Kommentare wie auf vielen YouTube-Kanälen finden. Erster, zweiter und ständig, es ist wirklich, es ist eine Menge. Ist
viel wert.
Also, ja. Ist viel wert und motiviert auf jeden Fall auch. Also wenn dann eine kleine Diskussion entsteht oder wenn man dann halt im Podcast dann auch einfach mal Fragen stellen kann und darauf eingegangen wird in den Kommentaren oder sei es auch nur eine simple Frage, wie letztens irgendwie, wo wir nicht wussten, wie diese Lautsprache heißt oder viele andere Sachen, das ist total cool. Also die Interaktion, das macht natürlich auch einen Teil aus und an dieser Stelle auch von meiner Seite aus herzlichen Dank.
Und vielen Dank euch beide natürlich. Ohne euch wäre das alles nicht machbar in der Form, dass ich mir auch unter der Woche ab und zu mal nicht casten muss, weil ihr alleine castet, ist so viel wert. Vielen, vielen Dank.
So, jetzt aber Schluss mit dem Sendung. Nee, also ein schönes Spielejahr und ich wünsche euch frohe Weihnachten und guten Rutsch und natürlich auch den Hörern frohe Weihnachten. Spielt was Schönes, aber verbringt auch mal Zeit mit eurer Familie oder euren Lieben. Das kann man, glaube ich, auch nicht hoch anschätzen. Oder hoch genug betonen. Kann man
nicht hoch anschätzen.
Hoch genug betonen. Das ist, sowas ist viel wichtiger, als sich mit irgendwelchen Hasskampagnen und so. Dafür ist das Leben viel zu kurz, als sich mit Hass aufzuhalten. Sondern macht lieber was Schönes und verbringt Zeit mit Menschen, mit denen ihr gerne Zeit verbringt. Und dann guten Rutsch. Und wir hören uns im neuen Jahr, beziehungsweise sehen uns in den Online-Netzwerken der Konsolen oder den sonstigen Social-Media-Kanälen.
Mit euch.
Ja.
Schöne Ferien.
Dir auch. Ciao.
Bis dann. Tschüss.